Ja, dann hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Don't Panic, dem Podcast, in dem wir uns mal so über das Leben und alles Mögliche, was uns so beschäftigt, unterhalten wollen. Ja, hier sind Martin.
Hallo.
Und Stefan. Ja, und heute haben wir uns überlegt, als erstes Thema wollen wir uns mal dem Thema Feldenkrais widmen. Und ja, dazu haben wir eingeladen den Bernhard Mumm. Hallo.
Hallo. Ich habe zuallererst immer bei Feldenkrais, wo ich das irgendwo aufgeschnappt habe, an Kornkreise gedacht. Stefan hat mir erzählt, er hat die erste Nennung in einem Cory Doctorow Blogpost oder auch Podcast.
Ich glaube, es war gesehen. Ein Podcast, genau. Der Mensch hat ja wohl seit Jahren irgendwie ziemlich schlimme Rückenprobleme. Ja. Und ich glaube, darüber bin ich so als erstes auf den Namen gestoßen, hatte das vorher wirklich noch gar nicht gehört. Hab's dann einfach mal in Google eingegeben, da ich selber eben auch so Rückenprobleme habe und ja, und bin dann irgendwann auf Bernhard gestoßen, auf seine Webseite und ja, mach das jetzt seit ungefähr einem halben Jahr mit dir. Ja, und dann
aber vielleicht wir vorher noch. Also fehlgeleitete Kornkreis-Idee, Cory Doctorow, was war es bei dir?
Ja, ich habe gerade schon überlegt, als ihr das so gesagt habt. Ich glaube, ich bin gleich über den Inhalt gestolpert und gar nicht so sehr über den Namen, weil ich von der Methode noch nie was gehört hatte. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal in einem Buch gelesen über Naturheilverfahren oder neue Wege in der Medizin, wo gleich, wie ich dann später gemerkt habe, zwei Artikel drin standen. Ein Interview und ein Artikel über eine Klinik in den USA, irgendwo in Kalifornien, die mit dieser Methode arbeiten. Mhm. Und hatte dadurch den Einstieg. Und dass das dann Feldenkrais hieß, hat sich aus diesem Interview erschlossen.
Ja.
Und dann war das eigentlich genau umgedreht. Also der Name kam zu dem Inhalt. Mhm. Und deswegen hatte ich diese seltsamen Assoziationen nie, die viele, viele, viele haben.
Ja gut, es schreibt sich zwar mit AI, ja, aber trotzdem, irgendwie war ich da irritiert. Ist das denn sowieso deine, wie nennt man es, deine Geschichte, die Gesundheit, die Naturheilkunde oder kommst du eigentlich woanders her?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass ich einige Kurven genommen habe, bis ich da gelandet bin. Mhm. So Kurven auch allein in meiner Kindheit, dass ich viel umgezogen bin und auf vielen verschiedenen Schulen war und ich kann wohl auch sagen, vielerlei Interessen hatte so, und dann eigentlich so zum Ende der Schulzeit gar nicht so zielsicher war, also das hat sich auch oft gewandelt. Also es gab eine Phase, da war ich ganz sicher, dass ich Physik studieren will und dann gab es eine Phase.
Hast du das auch gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Dann gab es eine Phase, wo es ganz klar war, ich will Landwirtschaft machen. Das ist, also ich komme eben aus einer Landwirtschaftsvergangenheit, also nicht jetzt so traditionell, aber Landwirtschaft spielte eine Rolle. Und dann also zu dem mehr gesundheitlich-medizinische Ausrichtung bin ich wahrscheinlich über den Zivildienst gekommen. Aber was, glaube ich, maßgeblich eine Rolle spielt, ist was ganz anderes. Das ist eher die, eigentlich im weitesten Sinne, die Sicht auf die Realität oder auf die Welt. Und das ist eigentlich das, was Stefan im Vorfeld ja auch schon angedeutet hat. Wie sehen verschiedene Menschen die Welt und meinen das Gleiche zu sehen, aber nehmen eigentlich ganz anders wahr. Und ich war, dadurch, dass ich auf vielen Schulen war, hatte ich viele Lehrer und war in vielen verschiedenen Situationen. Und da war das ein Phänomen, war zum Beispiel, dass ich auf einer Schule in einem Fach wahnsinnig schlecht war und in der nächsten Schule war ich der Klassenbeste im gleichen Fach, ja. Mhm. Und das ging mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen.
Also, stelle ich mir sehr irritierend vor.
Ja, war auch irritierend.
Zum Positiven oder auch andersrum?
Auch andersrum. Also wo ich gemerkt habe, das hängt also nicht nur von mir ab, sondern es hängt extrem stark vom Umfeld ab und es hängt extrem stark von Menschen ab.
War das etwas, was du für dich selber entdeckt hast oder war es etwas, was die anderen um dich herum durchaus auch so gesehen haben? Weil ich, also diese Entdeckung kenne ich bei mir durchaus auch, aber gerade in der Schule war bei uns eigentlich immer ganz klar die Devise, also ja, ihr habt jetzt eure Zeugnisse bekommen, ihr habt eure Noten und damit eure Leistungen bekommen. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wer euer Lehrer ist. Ja. Und dass das so nicht stimmt, habe ich schon relativ schnell so empfunden, aber das war sozusagen nicht akzeptiert, das so zu sehen. War das bei dir auch so, oder?
In einer gewissen Weise schon. Ich weiß nicht, ob ich das zu der Zeit hätte formulieren können, aber es ist mir relativ schnell klar geworden. Und ich bin dann, was sich ja für meinen Werdegang also eine wichtige Episode ist, nach vielen Schulwechseln auf eine Waldorfschule gekommen. Mhm. Und habe da auch mein Abitur gemacht und habe dort auch meine erste Berufsausbildung gemacht. Und da, wie soll ich das sagen, gibt es erstmal einfach vielleicht eine weit gefasstere Sichtweise auf Realitäten. Mhm. Also, dass man einfach schlicht davon ausgeht, obwohl das nicht unterrichtet wird, aber dass es neben dem, was wir sehen und anfassen können, eben Kräfte gibt oder Ebenen, die, also um es ganz schlicht zu sagen, um dass einfach das, was um uns herum wirkt, auch wenn wir nicht im unmittelbaren Kontakt sind, also zum Beispiel jetzt Gestirne, Planeten und so weiter und so fort. Also jetzt nur, um Beispiele zu nennen. Mhm. Das ist und also bei mir war eigentlich das immer so an die Frage gekoppelt, also was ist dahinter? Also was ist hinter einer Fassade? Oder was ist hinter dem, was ich sehe? Oder was ist, also was gibt es da noch? Also so eine gewisse Neugierde, die manchmal befriedet wurde und eben an dieser Schule vielleicht eher befriedet wurde als an anderen, wo ich vorher war. Und es war dann, glaube ich, gar nicht so sehr dieses Gesundheitliche, sondern es war mehr, als ich auf Feldenkrais gestoßen bin, wie sieht der die Welt? Und wie beschreibt der, was Menschen tun in unserer Gesellschaft und was sie tun könnten, wenn sie ihre Potenziale erkennen würden. Und das hat mich gereizt. Und rückgeschlossen auf diesen eigenen Werdegang ist das verknüpft mit der Frage gewesen, wieso bin ich im Kontakt mit manchen Lehrern oder manchen Menschen zu Höchstleistungen aufgelaufen, während im Kontakt mit anderen ich eine Niete war. Mhm. Ja? Sport ist das beste Beispiel. Also in Sport war ich immer die im letzten Fünftel quasi.
Der, auch bei allen Lehrern?
Dann gab es eine Ausnahme und das war nicht mal ein Sportlehrer, das war mein Mathelehrer, bei dem ich auch Klassenbester dann war. Und der hat mich in keinster Weise bevorzugt. Ja. Der hatte aber die Fähigkeit, alle zu sehen und eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder seinen Fähigkeiten entsprechend offensichtlich lernen konnte, also und eben auch dann im Sport. Also ja, und die Frage, die bei Feldenkrais unten drunter liegt oder oben drüber, je nachdem, wie man es sehen will, ist immer die, wie funktioniert eigentlich Lernen? Also wie lernen wir Lernen?
Okay, na gut. Also das Fass machen wir, glaube ich, gleich auf. Denn jetzt haben wir eine Vorstellung, warum man es überhaupt, warum du da so eine Faszination drin gesehen hast. Jetzt mal ganz dumm gefragt. Also du hast ganz zu Beginn Methode gesagt. Das war eine Frage von mir, wie man denn überhaupt das, was Feldenkrais genannt wird, anspricht. Und jetzt hast du es schon beantwortet, Methode. Kannst du vielleicht einmal vorweg, bevor wir so ganz simpel fragen, was ist es denn eigentlich sagen, warum Methode? Man könnte ja auch vielleicht Technik oder Philosophie oder Weltanschauung oder
ja, sagen. Naja, ich denke, Methode ist erstmal ein Labeling, also dass man einem Ding einen Namen geben muss, ja, um es irgendwie wiedererkennbar zu machen. Und wer das entschieden hat, ich denke, dass ursprünglich Feldenkrais selber von My Method gesprochen hat, also meiner Methode und nicht meiner Technik und nicht meiner Philosophie, obwohl dieser Methode sicher eine Anschauung oder eine Philosophie oder eine Weltsicht zugrunde liegt, von der er auch schreibt und spricht. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, also Methode als das Containment zu sehen, also als das Gefäß, aus dem heraus ich arbeite und handle, obwohl es jenseits dieser Methode einfach noch viel mehr gibt. Aber es gibt eine gewisse Sicherheit, zu agieren, zu kommunizieren, indem man einfach diesen Begriff nimmt. Und ich glaube, Philosophie wäre zu weit gefasst, und Technik wäre viel zu eng gefasst. Oh. Also ich glaube eher, dass das, was dem zugrunde liegt, eine Haltung ist. Die entweder schon da ist oder die sich entwickelt, wenn man sich mit dieser Methode beschäftigt. Also dass es Einfluss nimmt auf Haltung. Also Haltung meine ich jetzt nicht nur Körperhaltung, sondern einfach Haltung zu sich, zur Welt im weitesten Sinne. Ja.
Also ich habe vielleicht auch deswegen nachgefragt, da Methode ja nahelegt, dass es um irgendein Mittel zu einem Zweck oder zu Zwecken geht oder zu gehen scheint. Also wenn ich sage eine Methode, dann ist es eine Methode, um etwas zu verändern, zu verbessern, wie auch immer. Das wäre ja bei so einer abstrakteren Ebene, wie es geht hier jetzt um eine Anschauung ganz allgemein, die könnte sich ja auch einfach nur kontemplativ hinsetzen und gucken, was so los ist.
Genau.
Okay. Genau.
Ja, vielleicht bevor wir weitermachen, so in der ja etwas weiter gefassten Fragestellung, entgehen wir vielleicht erstmal noch ganz konkret darauf ein, was ist Feldenkrais jetzt eigentlich? Was macht man da? Worum geht es in erster Linie?
Also ich kann das ja noch mal ganz versuchen zu verknüpfen mit der Frage vorher, dass also warum Methode? Und ich habe mir dieses schöne Buch hingelegt, Bewusstheit durch Bewegung, was vielleicht der Klassiker ist oder einer der Klassiker von Feldenkrais selber verfasst.
Das muss man vielleicht auch einfach mal laut sagen. Es gibt eine Person,
die ja, okay.
Feldenkrais heißt.
Genau, so ist es. Also der und das ist auch spannend, weil der Begriff, also der Name Feldenkrais, also der eben einen Menschen beschreibt, ist sehr irreführend für Menschen, die das lesen und sich fragen, ja, hat das mit Kornkreisen zu tun? Ist es eben häufig, ist es per se, wird es in die esoterische Ecke geschoben? Und ich habe immer wieder Menschen, die zu mir kommen und dann nach der ersten Begegnung sagen, das ist ja alles ganz realistisch und ganz physisch und total verständlich. Ja. Ja. Und ja, bei der Namenssuche, also meines Wissens war Moschee Feldenkrais da sehr pragmatisch und hat dann gesagt, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das ist meine Methode, also es ist die Feldenkrais-Methode. Ja.
Würde weniger Irritationen geben, hieß er jetzt Meier.
Ja, oder genau. Und der Titel dieses Buches ist ja Bewusstheit durch Bewegung. Das ist übersetzt aus dem Englischen Awareness Through Movement. Und ich weiß nicht, ob der Originaltitel vielleicht hebräisch war und noch anders war. Und da steckt da schon viel drin, weil das ist dann immer erstmal vorweg klarzustellen, ist, hier steht nicht Bewusstheit für Bewegung, sondern hier steht Bewusstheit durch Bewegung. Und das ist die Methode. Ja, also die Methode ist, ein etwas zu nehmen, nämlich Bewegung, und damit etwas zu erlangen, nämlich Bewusstheit. Mhm. Und daraus eine Methode zu machen oder dem Kind dann eben den Namen zu geben, der das tatsächlich auch beschreibt, was da passiert. Da stellt man sich natürlich die Frage, ja, was passiert denn da? Weil wenn ich Menschen beschreibe, was da passiert, dann sagen die ja, das mache ich ja sowieso schon. Ja, also die Wahrnehmung darin zu schulen, wie mache ich das, was ich tue? Und zwar das Alleralltäglichste erstmal.
Hm. Vielleicht bevor wir wirklich zu diesem konkreten Inhalt kommen, weiß man so ein bisschen was über den Menschen?
Man weiß eigentlich eine ganze Menge mittlerweile. Es gibt nach wie vor keine Biografie, was sehr bedauerlich ist. Es gab einen seiner Schüler, der das als Projekt sich vorgenommen hatte. Der ist aber dann irgendwann verstorben vor 5, 6 Jahren. Die Biografie ist sehr spannend. Also eine sehr, sehr spannende Biografie, sehr spannender Zeitgenosse allein schon. Also wenn ich ein paar Sachen sagen kann. Jetzt also der Moshe Feldenkrais ist 1904 in der Ukraine geboren, als Kind jüdischer Eltern. Und ich bin nicht so gut mit Geschichtsdaten, also wenn ich jetzt hier einiges durcheinander schiebe. Also jedenfalls hat er sich mit 12 Jahren entschieden, in den neu gegründeten Staat Israel zu pilgern, also dahin zu wandern, zu Fuß in der Tat.
Alleine.
Er ist alleine losgegangen, wird gesagt. Und am Ende hat er 200 Menschen im Schlepptau, die sich dann eingeschifft haben nach Israel. Ich weiß nicht mehr, in welchen Hafen. Und dann hat er sich als Landarbeiter und Pionier verdingt und hat damit sein Geld verdient. Und war also beseelt aufzubauen. Ja, diesen Staat. Und er hat dann als Pionier, also ich weiß nicht, ob das Tel Aviv war, gab es immer wieder die Herausforderung, dass dass am Tage etwas gebaut wurde, was dann nachts von arabischen Gruppierungen zerstört wurde. Hm. Und dann haben die quasi sich organisiert. Und meines Wissens war das so, dass die keine Waffen tragen durften. Das war alles noch unter englischer Reglementierung. Und haben sich dann quasi im waffenlosen Nahkampf, also in der Selbstverteidigung, irgendwie erprobt, weil sie wehrhaft sein wollten. Und das fing dann an mit irgendwelchen schlechten Kopien aus irgendwelchen Jujutsu-Büchern. Nachdem und Moshe Feldenkrais hat da so eine Art Trainerfunktion übernommen. Also der war da sehr, sehr voran und auch sehr sportlich, sehr kräftig wohl auch. Und dann haben sie aber festgestellt, dass das alles nicht funktioniert hat, weil die dieses Jiu-Jitsu-Training gemacht haben, die sind dann schwerst verprügelt worden, zum Teil wohl sogar zum Tode gekommen. Und die einfach weggelaufen sind, die haben eben überlebt. Und dann hat er überlegt, das ist irgendwie alles nicht gut, nach diesen Büchern zu lernen. Das muss irgendwie anders funktionieren. Und dann hat er eben einen sehr, wie ich finde, genialen Einfall gehabt. Er hat nämlich beobachtet, was macht ein Mensch als erstes, wenn er angegriffen wird. Also wie ist die Erstreaktion, das Erstverhalten auf einen Angriff? Und das ist zusammenzucken. Ja.
Oh. Ein Reflex wahrscheinlich.
Genau. Und den kann man auch nicht stoppen. Weil der ist ja automatisiert. Also der findet im Bruchteil einer Sekunde statt und ist schon geschehen. Und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich eben eine Technik entwickeln, die dieses Zusammenzucken mit einbezieht. Und hat dann eine Messerabwehrtechnik entwickelt, die ziemlich sicher funktioniert hat. Also das war so ein Einsichtsmoment. Ja, also menschliches Verhalten, so wie es auftaucht, zu nutzen und zu verwandeln, vielleicht kann man sagen.
Oder zumindest nicht dagegen zu agieren.
Definitiv nicht dagegen zu agieren, genau. Mhm. Und das ist auch ein Schlüssel für das Weitere. Ja. Und er hat dann sehr spät Abitur gemacht, weil er vorher eben Geld verdient hat und ist dann als 20-Jähriger nach Paris gegangen und hat Physik und Maschinenbau studiert und da auch einen Doktor gemacht. Und hat sich vorher schon mit Hypnose beschäftigt, also mit Autosuggestion, hat ein Buch übersetzt ins Hebräische von Kühe, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr. Also das ist so ein Schlüsselwerk gewesen über Suggestion. Also so. Und in Paris hat er dann Kontakt bekommen mit, wie hieß der, Dr. Kano, ich weiß auch den Vornamen nicht, der das moderne Judo begründet hat. Und hat sich quasi mit seinem Messertrick da Zugang verschafft zu so einer öffentlichen Veranstaltung, wo Judo vorgeführt wurde, ganz frisch aus Japan, ja. Nach dem Krieg. Nee, es war ja noch im Krieg oder vor dem Krieg.
Welchen?
Zweiter Weltkrieg.
Dann müsste es noch davor
sein. Es muss davor gewesen sein, genau. Klar, es war auch davor. Und er fand es gar nicht besonders aufregend mit diesem Judo. Er fand das eigentlich eher läppisch und lächerlich, weil er ganz anderes kannte von der Straße. Ja. Und hat dann aber Kontakt bekommen. Und der Kano hat ihn motiviert, Judo zu erlernen. Und Moshe Feldenkrais war der erste Schwarzgurtträger im Judo in Europa. Und hat den ersten Judo-Club Europas gegründet in Paris. Das wird nur in den Schriften quasi nicht so erwähnt, weil er eben nicht Europäer, also nicht Franzose war, sondern Israeli. Aber man weiß darum und das, also es ist Tatsache. Und er hat drei Bücher geschrieben über Judo.
Also schade, dass man unsere Gesichter gerade nicht sieht. Ich meine, also okay. Ich gestatte mir, verblüfft zu sein.
Ja, und dieser Teil seiner Biografie, der wird zwar immer wieder erwähnt, aber er wird noch nicht so, glaube ich, gewürdigt oder verstanden, wie er verstanden sein könnte für das, was daraus entstanden ist, nämlich für diese Methode, für die spätere Methode.
Und also nur zur Sicherheit, diese Messergeschichte hat nichts mit Feldenkrais-Methode zu tun. Das ist einfach was vielleicht Elemente von so einer Einsicht schon hatte, aber diese ganzen Verteidigungsgeschichten haben nachher nichts mehr, sind nicht mehr konkret zu sehen in der Methode, oder?
Nein, in der Methode überhaupt nicht. Also man kann sie dann herausschälen, wenn man um die Hintergründe weiß und wenn einem jemand hilft, diese Brücken zu bauen. Ja.
Okay, sollte jetzt
dazu später abhalten, gerne mehr. Und im Judo ist es wie in vielen anderen asiatischen Kampfkünsten auch so, dass ja das Besondere ist und das, was in unserem Kulturkreis erstmal ja wie so ein anderes Paradigma ist, also dass eine Energie, die von einem Angreifer kommt, also eine Angriffsenergie, umgelenkt wird und die quasi die potenzielle Energie, die da drin steckt, umgelenkt wird, um jemanden zum Beispiel zu werfen oder den Angriff umzulenken und zu neutralisieren. Und eine Schlüsselidee von Feldenkrais war die, dass er sich gefragt hat, wenn das funktioniert, um Menschen zu destabilisieren, also diese Tricks oder dieses Wissen um Balance und um Bewegung und um Proportionen, sage ich mal, dann müsste es ja auch funktionieren, um Menschen zu stabilisieren. Und ich habe die Bücher nicht gelesen über das Judo, die waren auch lange vergriffen. Ich glaube, eins ist jetzt wieder aufgelegt. Die Art, wie er beschreibt, also wie er dann Judo-Techniken beschreibt, beinhaltet im Grunde schon sein Vorgehen später. Also dass er nicht sagt, mach das so und so und so, sondern dass er das sehr assoziativ und auch fragend macht, um eigentlich zu stimulieren, wie wir eigentlich lernen. Also, dass wir nicht irgendwas lernen, sondern dass wir gucken, wie lernen wir uns das? Also, wie lernen wir uns diese Fähigkeiten an? Also, in dem Fall, wie lernen wir und wie eignen wir uns eine Judo-Technik an?
Ja.
Ja. Und diese Art zu beschreiben, ist dann quasi der in umgewandelter Form das, was wir heute als Feldenkrais-Lektionen beschreiben.
Lektion
meint? Ist im Grunde ein, also ich nenne das auch gerne Sequenz, und man kann jetzt sagen, das dauert dann ungefähr vielleicht eine Lektion oder eine Sequenz dauert 45 Minuten bis 75 Minuten. So, das ist so ein Zeitmaß, wo wir noch mental ganz gut aufnahmefähig sind. Wo ein bestimmter Bewegungsablauf, sage ich mal, wie zerstückelt wird, zergliedert, könnte vielleicht besser gesagt. Klingt
irgendwie netter.
Ja, ne? Um ihn danach wieder zusammenzusetzen. Also das heißt, man könnte sagen, man nimmt einen Bewegungsablauf, das kann zum Beispiel ein ganz alltäglicher sein, wie stehe ich vom Stuhl auf? Ja, hat jeder Mensch tausende, hunderttausende Mal millionenfach gemacht und hat trotzdem keine Ahnung, wie er oder sie es tut. Und indem du das zergliederst und mit Fragen würzt, wie mache ich das, wie ist die Gewichtsverteilung, wo brauche ich mehr Kraft, wie ist es, wenn ich mich nach rechts drehe, nach links drehe, nach vorne neige und auf dem Wege erfahre, also selber erfahre, es gibt Wege, da ist es wahnsinnig anstrengend, vom Stuhl hochzukommen. Es gibt auch Alternativen, die müheloser und müheloser und noch müheloser sind. Mhm. Und das quasi mit oder an sich selber zu erfahren, innerhalb von einem gesteckten Zeitrahmen, das ist dann so eine Feldenkrais-Lektion.
Okay.
Und das Spannende am Ende ist, dann hast du nicht nur eine Bewusstheit für diese Bewegung, sondern du hast möglicherweise ein Level höher durch diese Bewegung eine andere Bewusstheit für dich selber und deine Möglichkeiten.
Okay. Auch wenn ich jetzt sofort fragen will, wie das denn so genau ist mit diesen Sequenzen, wie kam es denn überhaupt zu der Methode? Also ich habe immer noch die Erwartungshaltung, okay, wenn das Methode heißt, dann muss es ja irgendeinen Grund geben. Wie kam er da drauf? Also die Messerabwehrtechnik zu entwickeln, leuchtet mir sofort ein, man möchte die Messerattacke abwehren. Aber was war, also in Paris eigentlich als Maschinenbau- und Physik-Promovent, der sich für Judo interessiert, weiß man über Gründe, also reines, sage ich mal, akademisches Interesse, oder gab es da irgendeine Art von, hat er eine Erkrankung oder also gab es irgendwas?
Also es gibt, also um eine Marke muss es ja immer eine Legende geben. Und die autorisierte Legende ist eben die oder die Geschichte, die immer wieder zitiert wird, auch in Büchern und Schriften, ist die seiner Knieverletzung durchs Fußballspielen, wo ihm eben eine Operation prophezeit wurde, die zur damaligen Zeit eben eine Vollöffnung des Kniegelenkes oder also des Körpers gehießen hätte. Heute macht man das arthroskopisch, also mit mikroinvasiven Methoden. Da ist es lächerlich, aber damals hieß es, zu 50% wird es gut oder zu 50% wird das Knie voll geschädigt bleiben. Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht, darauf lasse ich mich nicht ein. Und hat auf der Basis seines Wissens aus dem Judo etc. Gesagt, okay, ich gucke wie ich dem beikommen kann, zumal er den Eindruck hatte, es gibt Tage, da geht es mir gut, mir und meinem Knie geht es gut, und andere Tage, da tut es höllisch weh. Mhm. Also was mache ich an den Tagen, wo es gut ist, anders als an denen, wo es höllisch weh tut? Und hat auf die Weise entdeckt, dass er sein Verhalten A beobachten kann und B dann auch steuern kann, hin zum Guten. Ja. Und das ist eigentlich definitiv eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Judo-Praxis, wo man eben sagen kann, ja, wie verfeinere ich solche Techniken? Ja, wenn ich einen Meter, 10 Zentimeter weiter rechts stehe, brauche ich halb so viel Kraft, um jemanden zu werfen, als wenn ich 10 Zentimeter weiter links stehe. Wieso macht das so einen riesigen Unterschied? Klar sind das Hebelkräfte. Ja. Und dann zu entdecken an sich selber und an anderen, an der Beobachtung, mein Gott, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich vom Stuhl aufstehe. Ich mache das 10.000 Mal, weil ich die Methode XY erlernt habe. Das ist uns quasi mitgegeben, ja. Und wenn ich aber anfange zu fragen, wie mache ich das, und ich lasse mich wirklich drauf ein, dann finde ich vielleicht 3 bis 5 Wege, wo es viel ökonomischer ist, hochzukommen und wieder runterzukommen, als diese Methode XY, die, wenn ich sie dann genauer betrachte, zum schmerzenden Knie beiträgt. Und dann kann man sagen, ja, ist das Dummheit? Ne? Also das war die, ja, oder was gelingt mir, wenn ich dieses Grad an Achtsamkeit für meine eigenen Handlungen und Bewegungen schlicht ganz alltäglich nehme, das unter die Lupe nehme, damit herumexperimentiere und jeweils mögliche Alternativen finde, die dem ursprünglichen Bewegungsmuster nicht ähneln oder schon ähneln, aber nicht das Gleiche sind, aber wesentlich effizienter oder effektiver sind und damit ressourcenschonender oder körperschonender oder gesundheitsfördernder.
Ja. Na? Ich habe da mal so einen Begriff aufgeschnappt aus einem anderen Kontext, der sich aber für ähnliche Fragen interessiert. Wie vielleicht manche wissen, gehe ich ganz gerne klettern. Gibt es ein Lehrbuch zum Thema, die Lizenz zum Klettern? Und da wird der Begriff N-Gramm benutzt, um Bewegungsabläufe, sowas wie vom Stuhl aufstehen. Ja, also das kommt da natürlich nicht vor, weil das keine Klettertechnik ist, vom Stuhl aufzustehen. Aber eben eingeschliffene Bewegungsabläufe, die werden da so genannt. Kommt das zufällig daher oder sagt ihr das jetzt auch nicht?
Also ich habe den Begriff noch nie gehört.
Okay. Ich habe den ausschließlich da mal aufgeschnappt, ja, und dachte, das spannend. Passt jetzt gerade irgendwie dazu. Und da geht es dann natürlich auch um die Frage, eben aus dem ganz konkreten Ziel, dass man eine bestimmte Kletterpassage meistern möchte. Wie bekomme ich erstmal mit, wie ich es, ich sag mal, automatisch mache? Und welche Potenziale lasse ich dann liegen, indem ich es einfach so mache wie immer? Mhm. Und wie kann ich es aufdröseln und vielleicht verändern? Und was mir nach diesem Buch zumindest als relativ aufwendig und zeitintensiv erscheint. Und das hast du ja auch gerade eigentlich gesagt. Also, na gut, nur ein Seiteneinwurf. Das Engramm.
Ja, aber es entspricht dem schon. Mhm. Also das ist, also der Begriff kommt nicht daher, aber wenn ich das sagen darf, also ich liebe es, mit Kletterern zu arbeiten.
Aha.
Ja, weil alles, was ich zeige, sofort verknüpfbar ist mit dem Klettern.
Mhm.
Ja. Und interessanterweise für Kletterer, das, was ich, wenn ich meine Methode beschreibe, ohne was vorzumachen, das sofort plausibel wird. Ja. Also, um dir ein Beispiel nennen, mein Logo, was ich heute noch benutze, das hat ein Cousin von mir entworfen. Der hat Feldenkrais noch nie gehört und nichts gelesen, keine Ahnung. Also dem ging es wahrscheinlich wie euch, also ja, Kornkreise oder was auch immer. Und dann habe ich ihn am Telefon erklärt, was ich mache. Und dann wurde er ganz wach und hat ständig gesagt, das ist ja wie beim Klettern. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Also ich konnte ihm dadurch sehr, sehr verständlich machen, worum es geht und was ich will, jetzt für eine grafische Umsetzung. Und da konnte er ganz gut drauf anbeißen, mit seinem Wissen aus seinem Kontext.
Mhm. Mhm. Das ist spannend.
Ja, vielleicht haken wir noch mal bei diesen Bewegungsmustern ein, weil das ist ja, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist auch was ich jetzt eigentlich so bei unserer gemeinsamen Arbeit so erfahren habe. Also es geht ja eigentlich sehr vieles darum, eben diese Bewegungsmuster, die man selber hat, die einem aber zunächst einmal überhaupt nicht bewusst sind. Wie du gerade meintest, sozusagen im ersten Schritt eigentlich bewusst zu machen und dann im zweiten Schritt eigentlich zu erfahren. Und das ist vielleicht auch das Interessante an dieser Methode, glaube ich, eben jetzt es nicht auf so einer theoretischen Lehrbuchmethode zu machen, die einem irgendwie sagt, was richtig ist, sondern wirklich selber zu erfahren, was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Was kann ich vielleicht anders machen und auch überhaupt erst so die Potenziale darüber überhaupt erst zu neu zu sehen, die einem überhaupt nicht im Bewusst sind. Ist das so ungefähr eine richtige
Beschreibung? Ja, das kann man genauso so beschreiben. Also die Frage taucht ja immer wieder auf und die kriege ich auch immer wieder gestellt. Ja, was ist Feldenkrais? Ist es so ähnlich wie Yoga? Ist es so ähnlich wie das und das? Und dann ist die Antwort immer ja und nein. Und eigentlich ist es mehr nein als ja. Und ich habe neulich durch Zufall so einen Clip gefunden, so einen Videoclip von meiner eigenen Lehrerin, Mia Segal, die über 30 Jahre mit Feldenkrais direkt zusammengearbeitet hat, wo sie genau auf diese Frage eingeht und sie sagt, ja, was ist anders bei Feldenkrais? Und dann sagt sie ganz schlicht in drei Sätzen, die meisten Methoden geben Antworten. Mhm. Wir stellen Fragen. Und ich war so froh, das gesehen zu haben, weil mich das daran erinnert hat, ja, was sozusagen, worum es geht.
Ja, ja.
Nämlich, natürlich weiß ich aus meiner Erfahrung wahnsinnig viel, aber immer wieder dahin zurückzukommen, mir selber, aber vor allen Dingen auch den Klienten oder den Menschen, die mich aufsuchen, eben dahin zu bringen, dass ich Fragen stelle, die diese Person sich selber nicht stellen würde, weil sie auf die Frage nicht kommt. Aber die Frage ist eigentlich nicht absurd, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern die ist, die liegt quasi im Raum. Ja? Jemand kommt mit Rückenschmerzen und dann kann ich fragen, wie gehst du mit deinem Rücken um? Das ist aber extrem verallgemeinert, also müssen die Fragen viel, viel präziser und konkreter werden, bis bei diesem Mensch es selber Klick machen und sagt, ja, wieso habe ich mir die Fragen noch nie gestellt? Ich habe ja diesen Rücken mein ganzes Leben schon dabei. Ja? Wie gehe ich eigentlich mit ihm um?
Also, ist vielleicht schwierig, das da einzupflegen, aber möglicherweise hilft es nochmal, um es zu verstehen. Also man nennt es Methode, es heißt Feldenkrais und dann gibt es Bücher. Ist denn irgendwo formuliert, was Fragen wären, oder ist die Beschreibung der Methode von Feldenkrais selbst sehr allgemein gehalten? Also bei Judo gibt es ja nun sicherlich ein Set von Handlungsmöglichkeiten, ja, die irgendwie aufeinander eingehen. Ist die Methode Feldenkrais ähnlich ausgestaltet oder ausformuliert? Oder ist es eher so ein Metaset an Reflexionsvorschlägen?
Sowohl als auch. Also Feldenkrais selber hat wohl vermutlich mehrere Tausende dieser Lektionen auf Band aufgenommen. Tonband. Mhm. Und also eine unendliche Vielfalt von Kombinationen von Bewegungsexperimenten, nenne ich das ganz gerne.
Ja.
die fast nichts aussparen, was Bewegungs-, also was möglich ist an Bewegungen, die Mensch ausführen kann. Und dem zugrunde liegen aber ganz grundlegende Fragen, die und es sind gar nicht so viele. Die kann man alle modifizieren und damit modellieren und herumspielen. Und die Grundfrage ist eigentlich die, die dem allen zugrunde liegt und deswegen auch Bewegung als Fahrzeug für die Methode, als sozusagen Medium der Forschung, ist, wie schaffen wir das, uns aufrechtzuerhalten? Also welche Schritte brauchen wir, um uns quasi vom Säugling, also vom Neugeborenen, bis in den aufrechten Gang zu bringen? Um dann als Folge dessen alle weiteren menschlichen und menschenspezifischen Fähigkeiten zu erlangen und auszubilden. Aber die Basis ist, wie kommen wir ins Stehen? Weil das menschliche Nervensystem eben die Spezialität hat, dass es sich vernetzt durch die Art, wie wir es benutzen. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Und dann kommt auch das Lernen, wird das so interessant, weil man ja heute weiß aus der Hirnforschung, das wusste man damals ja noch gar nicht, er war da extrem weit voraus, dass wir bis ins hohe Alter, bis lernfähig sind und dass sich immer noch neue Netzwerke bilden können, neuronale.
Also wahrscheinlich aus deiner Sicht, Stefan, es ist nicht hart gecodet, sondern nicht hart auf den Chip gecodet, genau, wie es läuft, sondern... Ja.
Absolut.
Also in der Informatik gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten ja dieses Konstrukt der künstlichen neuronalen Netze, wo sozusagen versucht wird, genau dieses Prinzip eben quasi in Software nachzubilden. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr schlechter Abklatsch des Originals, glaube ich. Ja. Aber das Prinzip ist halt sehr, sehr spannend. Und das ist auch was eigentlich so beim, also vielen, so der Sichtweise von Computern auch erst einmal überhaupt nicht entspricht. Ja, weil man damit quasi rangehen kann und dem Computer eine Aufgabe und sozusagen eine gewünschte Lösung gibt. Dazwischen liegt dieses künstliche neuronale Netz, was einfach automatisch diese Verknüpfungen so knüpft, dass hinterher das gewünschte Ergebnis herauskommt. Mhm. Und das ist natürlich vollkommen anders, als algorithmisch heranzugehen, weil man dann eben zum Schluss eigentlich überhaupt nicht versteht, warum das Programm die richtige Antwort gibt, aber es gibt die richtige Antwort. Ja. Und ja, das ist doch eigentlich eben, um jetzt wieder zum menschlichen Gehirn oder Nervensystem zurückzukehren. Das ist auch das Spannende, was ich eben bei Feldenkrais jetzt gemerkt habe, dass man eben letztlich diese Muster Erkennung einfach anstoßen kann, sozusagen. Und dass, wenn ich einmal eine Bewegung, sage ich mal, wieder erlernt habe, ja, die ich ja vielleicht früher schon mal konnte, aber dann jahrelang nicht verwendet habe, dass dann eigentlich es ja einfach dieser Lernprozess einfach durch Wiederholung sozusagen dazu führt, dass es mir dann beim nächsten Mal auch wesentlich leichter fällt, ja, diese Bewegung sozusagen mir wieder ins Bewusstsein zu rufen.
Absolut, ja. Ja,
diese Methode, da würde mich jetzt auch vielleicht einfach nochmal interessieren, wie erlebst du das denn bei deinen Klienten? Kommt diese Methode oder was dem Ganzen zugrunde liegt, eben einfach dieses Entdecken und sich selber Fragen stellen, wie kommt das an? Weil ich so das Gefühl habe, wir haben ja größtenteils eigentlich eine vollkommen andere Herangehensweise. Ja, wir sehen, okay, da stimmt irgendwas nicht, jetzt gehe ich zu jemandem, der mir das sozusagen wieder repariert. Mhm. Und dann komme ich sozusagen mit der Erwartung hin, der macht irgendwas oder der sagt mir, diese Bewegung ist falsch, hier ist die richtige. Mhm,
genau.
Ja, hast du da Schwierigkeiten, das zu vermitteln oder kommt das eigentlich immer mit der Zeit mit entsprechendes Interesse vielleicht vorausgesetzt? Oder wie erlebst du das so?
Also das ist sehr heterogen. Also ich denke einmal, viele, die heute kommen, die haben dann schon mal was gehört oder gelesen und kommen vielleicht aus dem Grund und haben eine gewisse Neugierde. Die dann befriedet wird oder gefüttert wird. Und andere, für die ist es schwer. Die merken dann vielleicht, oder die kommen schon auch mit der Haltung und haben vielleicht einen Gutschein geschenkt bekommen oder so. mach du mal. Also, ne, also mein Auftrag ist dann, ich soll dann sagen, wie es richtig geht, was ich nicht tue. Und dann trennt man sich vielleicht auch relativ schnell wieder. Oder in meinen Kursen erlebe ich das auch, dass Menschen kommen, sind erstmal hell begeistert und nach einer gewissen Phase tauchen sie nicht mehr auf. Leider weiß ich dann oft nicht, woran es liegt, weil dann keine, nicht nochmal irgendwie so ein Feedback-Modus da ist. Und auf der anderen Seite habe ich Menschen, die seitdem ich das mache, Kursteilnehmer von mir sind. Und eigentlich, ja, wie sagt man, fast darauf schwören oder sagen, also das als einen Weg zu nehmen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen hochgegriffen als Weg, aber vielleicht auch nicht. Also wenn es um die Haltung geht, ne? So. Und die dann vielleicht kommen, um dann in dieser Haltung vielleicht durch den Kontext, in dem sie dann sind, also so ein Seminar beispielsweise, dann wieder bestärkt zu werden oder die, so. Jetzt habe ich mich gerade verritten. Deine Frage, wenn du die nochmal...
Ja, die ist also eigentlich soweit beantwortet, glaube ich. Meine Frage war, mit welcher Haltung Leute zu dir kommen und ob das schwierig ist, sozusagen,
so,
das eigentlich zu vermitteln.
Genau. Also ich habe das Gefühl, dass es mir immer leichter fällt, es zu vermitteln und dass das für die Kundschaft immer plausibler wird. Also, und ich denke, dass es meine Erfahrung ist über die Jahre und dass ich irgendwann angefangen habe, nicht mehr in Codes zu sprechen, die ich aus meiner Ausbildung mitgenommen habe, also so ein gewisser Jargon, sondern dass ich mir mehr und mehr erlaube, das so zu beschreiben, wie ich es beschreibe. Das ist zum Teil vielleicht sehr mechanistisch, aber interessanterweise gelingt es mir auch, und das ist für eine lange Zeit eine Schwierigkeit, weil es auch in diesem Feld häufig so ist, dass die Kunden erstmal mehr Frauen sind, obwohl Feldenkrais ja ein Mann war und auch Kampfkünstler. Und auch viele der Praktizierenden, also die ich denke, in der überwiegenden Zahl sind die Feldenkrais-Anbieter, mittlerweile nennen wir uns Practitioner, früher hieß Feldenkrais-Lehrer, sind Frauen. Aber dass es mir eben gelingt, auch mehr und mehr Männer zu überzeugen, weil ich ihnen schlicht am Skelett zeige, wie das funktioniert, wenn sie sich fehlbenutzen. Und da kommt mir mein erster Beruf zur Hilfe, nämlich Maschinenbauer. Und dann kann ich zeige ich das erstmal wie an einem Apparat und sage, wenn die Kräfte so und so wirken und Bewegung geht bis zu einem Punkt X und dann ist es festgerostet oder so, dann ist der Verschleiß an der Stelle am größten. Und da ich häufig mit Menschen zu tun habe, die beispielsweise einen Bandscheibenvorfall haben, kann ich sagen, guck, und dann geht die Bandscheibe eben da kaputt. Und dann sagen sie, ja, das leuchtet mir ein. Wieso hat mir das noch niemand anders so erklärt? Und dann habe ich sie am Haken. Und am Haken soll jetzt nicht heißen, dass ich versuche zu angeln, aber darum geht es ja. Also plausibel zu zeigen, guck mal, das hast du selber mitbewirkt, dass das da an der Stelle kaputt gegangen ist. Nicht aus Doofheit und nicht aus, und es ist auch nicht Schuld. Mhm. Aber es könnte ab jetzt anders sein, wenn du verstehst, wie diese Zusammenhänge sind, dass da eben diese 24 Wirbel sind, die bestimmte Möglichkeiten in sich bergen, aber auch eine große Herausforderung ist, mit ihnen umzugehen. Mhm. Ja, also 24 Wirbel übereinander, also die aufrechte Haltung, ist eine große Herausforderung und bleibt es.
Ja.
Bis ans Lebensende.
Wie sieht das denn ganz, ganz konkret aus? Also ich denke, die Grundlagen kann man nachvollziehen. Was passiert, wenn man zu dir oder einem oder einer Practitioner kommt?
Practitionerin.
Ja, also was passiert denn eigentlich konkret? Ich habe aufgeschnappt, es gibt erstmal so zwei Formen, Einzel- und Gruppen. Sitzungen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Was bietest du an? Nach welchen Maßgaben entscheidet man sich für das ein oder andere? Wie läuft vielleicht überhaupt erstmal deine, ein komisches Wort, aber Akquise ab? Also wie findest du überhaupt heraus, wo denn die Mechanik klemmt? Kannst du es ganz konkret machen? Was passiert, wenn man sich interessiert zeigt bei dir?
Nee, ich nehme mal, ich fange mal mit der Einzelarbeit an, weil es da eben immer in der Regel um eine konkrete Aufgabenstellung oder einen konkreten Auftrag geht. Mhm. Und ich denke, mittlerweile kommen die meisten über Empfehlungen oder weil sie mich im Netz gefunden haben. Und in der Einzelarbeit gibt es, die meisten, die zur Einzelarbeit kommen, haben eine sehr konkrete Fragestellung oder ein konkretes Motiv. Und das eben häufig ist es tatsächlich ein Schmerzgeschehen. Viel Rücken, versteht sich von selber fast, und auch Bandscheibenvorfälle und solche Geschichten. Und da ist es eben sehr klar, weil es dann eine 1-zu-1-Situation ist, wo ich meine Fragen ganz konkret an diese Person stelle. Und dann einfach erstmal klarstelle, was ich tue, dass ich nicht heile und nicht therapiere, sondern dass ich eben versuche, Wege aufzuzeigen, die das Gewahrsein zu erhöhen oder die Wahrnehmung für die eigenen Handlungs- und Bewegungsmuster zu erhöhen, um Alternativen anzubieten. Auf der Basis, wenn sich ein Mensch dann damit einverstanden erklärt, dass er von mir nicht geheilt wird und kein Zauberrezept bekommt, kann man anfangen. In der Einzelarbeit habe ich halt den Vorteil, dass ich meine Hände benutzen kann. Also ich behandle dann im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss nicht sein, aber und bin dadurch in der Lage, sehr schnell zu gucken, wo in einem Körpersystem Bewegung gut organisiert ist und wo sie nicht gut organisiert ist. Und eine Zielorientierung ist eigentlich immer die, oder ein Idealmodell, sage ich mal, ist, dass die Bewegungsfähigkeit in einem Bewegungssystem optimal verteilt ist. Also, dass jedes Teil mit dem anderen gut in Bewegung ist, der jeweiligen Anforderungen entsprechend.
Ja? Glaube ich, kann folgen.
Also ich gebe dir einfach ein konkretes Beispiel. Das mache ich mit Menschen in Einzelnen, das mache ich aber auch oft in Gruppen, dass ich dann, also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, schau dich doch mal um, oder dreh dich um, ne? Genau. Und dann sehe ich genau, wie du dich benutzt, wie du das machst.
Ja, okay. Ja?
Und ich habe jetzt gesehen, du hast deinen Kopf gedreht und du hast deinen Oberkörper gedreht und deine Schultern. Mhm. Das ist jetzt schon für das, was ich kenne, sehr gut organisiert. Weil bei den meisten, wenn ich sage, schau dich doch mal um, bleibt der Oberkörper erstarrt und es wird nur der Kopf gedreht. Also das heißt, bis zum Hals ist Bewegung und dann der Rest hat nichts damit zu tun. Mhm. Und dann kann ich davon ausgehen, das ist ein Muster. Weil wenn dieser Mensch denkt, schau dich mal um, wird er oder sie es genau in der gleichen Weise immer wieder tun und kommt nicht auf die Idee, den Oberkörper mitzubewegen. wenn ich der gleichen Person sage, dreh dich doch mal um, macht sie es völlig anders.
Ja.
Ja. Und auf die Weise gehe ich dann vor wie ein Detektiv und versuche aber auch möglichst offen zu legen, nicht sofort, weil dann, also mit einer gewissen Neugierde, also mit einem gewissen Ködern und dann offen zu legen, guck mal, wenn du das so oder so oder so machst, dann, also um bei dem Beispiel zu bleiben, weil das eben sehr konkret ist, also wenn du jedes Mal, wenn du am Schreibtisch sitzt und du wechselst deinen Blick entweder zur Seite oder nach oben und nach unten und unter deinem Hals, unterhalb deines Halses passiert nichts mehr, dann hast du eine mechanische Bewegung in einem Bruchteil deiner Wirbelsäule und das führt zu Verschleiß.
Ja. Oh, das macht einem ja Angst.
Ja, aber so ist es.
Ja, ja.
Und es ist ganz real. Es ist nichts, ja. Und also so lese ich das mittlerweile auch. Also wenn jemand zu mir kommt und ich sehe schon, wie kommt die Person durch den Flur, wie setzt die sich hin, wie beschreibt die, was sie will, da sehe ich schon ganz viel von alltäglichen Mustern und wo viel Bewegung ist und wo gar keine Bewegung ist. Und nochmal, also das Ideal wäre, dass die Bewegung einer entsprechenden Handlung optimal verteilt wäre. Und dafür das Bewusstsein zu schärfen, bringt zum Beispiel Kletterer ganz schnell dazu, dass sie selber handlungsfähig werden und sagen, ja, das ist plausibel. Und schon verändert sich die Wahrnehmung für das eigene Klettern. Dann reicht manchmal eine Feldenkreisstunde und ich sehe die Leute nie wieder, weil sie kriegen so viel Input, selber weiter zu forschen, ja. Weil sie ein Spektrum haben oder eine Praxis haben, wo sie sofort mit diesen Fragen weitermachen können.
Okay. Ja? Mhm.
Und ja, aber jetzt, um zum Faktischen zurückzukommen, und dann, also ich arbeite am Anfang viel im Liegen auf einer Liege. Aus dem Grund, weil man gemeinhin weiß man das, wenn man sich hinlegt, ist man entspannt oder entspannter, als wenn man steht. Das hat aber den quasi, also hintergründig gibt es ja auch eine Entsprechung dazu, weil dann das Nervensystem entsprechend runterfährt und nicht mehr mit den Aufgaben betraut ist, die es hat, wenn wir stehen, nämlich permanent durchzurechnen, dass wir nicht umfallen. Und dann habe ich eine andere Möglichkeit, mit diesem Nervensystem durch meine Hände in Kommunikation zu kommen und durch kleine Angebote, die ich mache, diesem System zu zeigen, guck mal, wenn du die Schulter dahin bewegst, jetzt geht's gar nicht, jetzt geht's immer noch nicht, aber wenn ich dir zeige, es könnte so oder so oder so gehen, dann plötzlich geht es. Und dann, das kann man eigentlich nur selber erleben, weil das, was dann manchmal stattfindet, sind wie kleine Wunder, dass Menschen sich innerhalb von einer Stunde völlig verwandeln. Ja, die kommen rein und sagen von sich selber, ja, ich weiß, ich bin stocksteif. Und am Ende sind sie total beweglich. Und zwar nicht, weil sie massiert wurden oder manipuliert wurden, sondern weil, man kann es tatsächlich nur sagen, weil durch die Fragen, die ich mit meinen Händen stelle, ich in Resonanz gehe mit diesem Nervensystem. Das kriegen die Menschen zum Teil bewusst mit, zum Teil kriegen sie es nicht mit. Und die Muskeln lassen nacheinander los. Sie sagen, ich habe keinen Grund mehr festzuhalten. Es ist alles, ich bin in Sicherheit und ich darf mich bewegen. Und das hat natürlich für die meisten erstmal auch was Erlösendes. Für manche hat es auch was Erschreckendes, weil es so schnell geht. Es geht nicht immer so schnell. Ja, also das, aber dass es überhaupt so geht, ist für mich immer wieder faszinierend.
Aber ich könnte mir jetzt mal vorstellen, also dass man, dass so Anstöße, also hier sind Bewegungsmuster, die sind entweder einfach nur nicht gut oder sie schaden sogar aktiv. Und dann kann man sich mal rantasten, wie denn andere Muster aussehen könnten, die das nicht tun. Ich habe die Vorstellung, dass vielleicht solche Einsichten einfach sind, aber das tatsächliche, ja, mit Codern gesprochen, Umprogrammieren nicht sonderlich trivial und nicht schnell vonstatten geht. Also du hast, ich fand es ganz witzig, dass du einmal gesagt hast, bei mir gibt es eher die Fragen und ich mache vorher den Disclaimer, hier wird bei mir werden Angebote gemacht, aber ich heile nicht und solche Sachen. Und dann kommt aber doch die Situation, ich weiß, dass du damit was anderes meinst, dass Sachen schon sehr verwunderlich aussehen und sehr schnell zu gehen scheinen. Wo in diesem, also die erste Aussage klingt nach viel Arbeit und oder einfach viel Zeit und viel Aufmerksamkeit, und das andere klingt nach Schalter umlegen.
Kannst du nochmal sagen, wiederholen, was das erste und das zweite ist?
Also, dein Disclaimer, den du vorweg schickst, wenn sich Menschen für deine Arbeit interessieren.
Ja.
Heißt, so wie ich dich verstanden habe, ich heile nicht.
Ja, okay, jetzt habe ich es. Ja.
Mhm. Ja. Und das zweite, auch nochmal, oder?
Und das zweite ist dann das, was passiert in so einer.
Genau, und dann kann aber in einer Sitzung plötzlich, hui, irgendwas passieren. Wie bringen wir das zusammen? Wie passt das zusammen?
Also ich komme nochmal zurück. Ich glaube, dass das Entscheidende ist die zugrunde liegende Haltung. Und damit meine ich nicht nur die Haltung, die ich dabei habe, sondern die ich quasi in der Akquise oder in der Auftragserteilung eigentlich schon mit kommuniziere. Also dass wenn ein Kunde oder Klient, oder ich nenne die Menschen auch bewusst nicht Patienten, zu mir kommt, ich versuche für diese Haltung zu werben, also Interesse zu entwickeln für das eigene Sein. Mhm. Und das geht dann auch eigentlich, in der Regel geht es ja ganz schnell, wenn jemand sich plötzlich in einem Zustand fühlt, wo er sagt, oh, ich bin ja viel entspannter, ich atme freier und ich bin größer oder fühle mich leichter oder so. Das sind, also ich habe bisher noch niemand erlebt, der gesagt hat, das will ich nicht. Ja?
Ja.
So, das nehme ich nicht, das bleibt hier. So. Und trotzdem ist es natürlich verführerisch. Auf der anderen Seite lebe ich davon. Dadurch kommen ja Menschen dann auch wieder, weil sie das wieder haben wollen. Aber es wird nicht so bleiben. Ja. Und das ist genau das Erste, nämlich dass es der Wiederholung bedarf, um neben den bestehenden Mustern, die ich gerne als Autobahnen beschreibe, also Highways, eben dann plötzlich Pfade angelegt werden, die gepflegt werden wollen, um sich auch zu etablieren, um als Alternativ-Umgehungsstraße quasi wirksam und begehbar oder befahrbar zu werden. Ja. Und da spielt, glaube ich, ganz maßgeblich eine Rolle, wie groß, ich will jetzt bewusst nicht sagen, die Not ist, weil die Not bringt immer noch sowas, so einen Druck mit rein in den Prozess, sondern die Bereitschaft ist zu sagen, okay, ich nehme das für mich in die Hand. Ja? Also ich krieg Impulse, also so eine Stunde ist wie so, kann wie so ein Feuerwerk sein, wo man wie verwandelt wieder aufsteht. Und wie kriege ich das jetzt in meinen Alltag transformiert?
Ja,
okay. Und das ist für mich auch nach wie vor die größte Herausforderung. Also an dieser Schnittstelle, wo so eine Stunde dann zu Ende ist, wenn jemand wieder rausgeht in seine Welt, in seinen Beruf, was eine Riesenrolle spielt, in seinen Alltag, in sein Feld, ja, wie kann das da wieder auftauchen?
Ja.
Und nicht untergehen bis zu einem nächsten Termin. Und da bin ich immer wild dabei, neue Anker zu legen oder Brücken zu bauen, wie das gehen könnte.
Also um bei deinem Bild zu bleiben, die Erfahrung, es gibt nicht ausschließlich Autobahnen, die mal so sind, wie sie sind, sondern es kann auch so und so gehen. Das ist das Wunder, in Anführungszeichen. Ich etwas Mühe habe mit dem Wort, aber gut. und ich da dann aber
gesagt, Regel. Es ist ein Wunder, ich habe gesagt, es ist wie ein Wunder, weil mir der Begriff fehlt dafür. Also das ist, und es ist tatsächlich, wenn du Zeuge davon bist, ja, dann. Okay.
Überhaupt nicht tragisch, glaube ich. Ich muss das nur mal laut sagen.
Ja, das ist auch gut, dass du sagst. Das ist wichtig, weil das ist ja, weil es auch verführt, dazu sagen, anzunehmen, es sind keine Wunder. Hm. Ja?
Aber dass Dinge überraschen oder sich so anfühlen, das ist ja vollkommen, das ist ja auch toll.
Ja.
Sofort, nur um es zu Ende zu sagen, einmal, also diese Erfahrung, hier gibt es Wege, ja, deine Pfade, die du gerade genannt hast, ist das eine. Sich regelmäßig auf ihn zu bewegen, ist dann das andere.
Genau.
So, okay, dann habe ich, glaube ich, bin ich dabei.
Ich wollte das vielleicht aus meiner Sicht dann vielleicht einfach nochmal kurz erzählen, weil ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich das eben selber teilweise auch schon so empfunden habe, ja, dass nach einer unserer Stunden ich halt wirklich aufstehe und dann, also für mich hat sich das teilweise, war das Erleben halt einfach so, ja, man liegt und da und du sagst einem dann so relativ einfache Sachen, wo man erstmal denkt so, ja, okay, gut, dann bewege ich mal irgendwie meinen Arm nach rechts und nach links und ja, okay, kann ich, ja, und dann steht man hinterher auf und dann merkt man wirklich plötzlich, also jetzt, ja, bewege ich mich irgendwie in einer völlig anderen Art und Weise. Plötzlich bewegt sich mein Brustkorb irgendwie mit, wo ich vorher überhaupt nicht bewusst war, dass er sich nicht bewegt hat. Genau. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so das, was du jetzt gerade so mit dem "es kann sich wie ein Wunder anfühlen" beschrieben hast, oder?
Ja, also ich kann noch eins draufsetzen. Also ich habe durchaus mehrfach mit Menschen gearbeitet, die, also aus meinem heutigen Verständnis kann ich vielleicht sagen, die vielleicht schwerst traumatisiert sind, mehrfach traumatisiert durch ihre Biografie, die reingekommen sind, also wie eingepackt, also metaphorisch gesagt, also sehr starr oder im Volksmund sagen wir ja steif halt, ne? Darf ich das? Ist dann auch was?
Bitte, ja klar. Das ist die Heizung, genau, die wir gerade hochregeln.
Ja. Und gerne so 20 Minuten. Also ich kann es nicht anders sagen. Also das ist wie Zeuge zu sein, als schmilzt ein Eisblock. Ja, und diese, also erstmal da, ja, unter meinen Händen vielleicht oder auf dieser Liege und die Atmung verändert sich und am Ende hast du das Gefühl, das hat neulich ein Schüler von mir gesagt, der hat gesagt, von Stein zu Wasser. Ja, ist dieser Mensch komplett durchlässig, weil er es vielleicht sogar auch irgendwann schon mal war. Ja, und das bleibt dann nicht so, das ist schon klar. Aber diesen von zwei Aggregatzuständen ausgehend zu sagen, wie kann das sein, dass innerhalb von 45 Minuten oder 60 Minuten ein Mensch, der jahrelang gelitten hat und das sagt, jahrelang und sagt und erlebt so etwas in so einer kurzen Zeit. Und das ist dann sowohl für diese Person, die das erfährt, wie für mich als Zeuge. Weil ich meine, ich bin Hilfestellung. Ich bin kein Zauberer. Ich stelle Fragen mit meinen Händen. Es ist wirklich das. Es ist so physikalisch. Ja. Und die Fragen sind, das hat zuvorhin, ich bin da nicht so konkret drauf eingegangen. Also es gibt ein Set von Fragen, die so physikalisch sind. Wie spüre ich den Boden? Wo spüre ich Druck? Wo spüre ich keinen? Wie viel Kraft muss ich aufwenden? Wo mehr, wo weniger? Wie ist es, brauche ich mehr Kraft, wenn ich es so mache oder brauche ich mehr, wenn ich es so mache? Fühlt es sich auf der rechten Körperseite anders an als auf der linken? Wie ist die Atmung dabei? Wo geht der Blick hin? Und dieses Set an Fragen, da kannst du schon eine ganze Feldenkreisstunde draus basteln und unterfüttern. Und das führt unterm Strich zu solchen phänomenalen Verwandlungen, was dann im Umkehrschluss zeigt, offensichtlich stellen wir uns diese Fragen nicht oder nicht mehr. Weil wenn wir sie uns stellen, ist die Wirkung garantiert. Ja. Kannst du aufs Klettern anbinden.
Ja, ja, ich ratter, ratter, schon klar. Keine Sorge. Ich frage mich, warum es denn jetzt nach dieser Vorstellung überhaupt Gruppeneinheiten geben sollte?
Ganz einfach, um viele Menschen zu erreichen.
Okay.
Also Feldenkrais hat erst an sich experimentiert, dann hat er 1:1 mit anderen Menschen experimentiert und dann hat sein, ich glaube, es war so, dass sein irgendwie ein Nachbar von ihm gefragt hat, was machst du denn da, wie machst du denn das? Und ja, das ist ja phänomenal, wie kann man das denn mehr Menschen zugutekommen lassen? Und dann hat er überlegt, wie kann er das beschreiben? Und dann hat er eben eine Sprache entwickelt. Und das sind diese Lektionen heute, wo er das, was er vorher mit seinen Händen gemacht hat, also zu spüren, wo brauche ich mehr Kraft, um die Schulter zu heben, wo weniger, wo geht die Bewegung hin, wie wird dieser Mensch auf diesem Fuß stehen, wenn der Fuß steht und so. Einfach tatsächlich expressiv, also mit Worten fragend an einen bestimmten Ablauf geknüpft macht. Und dann ist es völlig egal, ob ich mit einer Person arbeite und der diese Fragen stelle oder ob das 40 oder 50 oder noch mehr sind. Mhm. Gut, je mehr es werden, desto schwieriger ist es, die dann im Auge zu behalten, falls irgendjemand völligen Bockmist macht. Aber
diese Sprache ist aber nicht der Jargon, den du vorhin genannt hast.
Nee.
Okay.
Das ist eine sehr, sehr konkrete Sprache, die so diese Fragen beinhaltet, die ich eben benannt habe, ja. Also so. Also immer, das erste ist schlicht die Wirkung auf die Schwerkraft. Wo bin ich gerade? Mit meinem Gewicht. Ja. Wo ist mehr Gewicht, wo ist weniger? Wie sind eigentlich, wenn ich auf dem Rücken liege, wie ist denn mein Körpergewicht verteilt am Boden? Solche schlichten Fragen. Ich meine, das ist dann für bestimmte Menschen gähnend langweilig, die kommen dann auch nicht wieder. Ja, und bei anderen fängt sich das aber an, dann zu entzünden. Dass sie dann merken, ja, spannend, wie ist denn das eigentlich? Ne? Und oder wenn du den Kopf rollst auf dem Rücken, auf welcher Bahn rollt der Kopf entlang? Und dann gibt es eine Spur am Kopf und dann gibt es eine Spur am Boden. Das ist also
ja.
Und das ist gar nichts irgendwie Metaphysisches, sondern es ist so down to earth wie nur irgendwas.
Ja.
Und deswegen ist es auch so absurd oder so schräg, dass dann dieser Begriff Feldenkrais in diese komische Ecke rutscht. Mhm. Und Menschen, die das dann nach Jahren von Vorbehalten, weil sie dann doch auch mal Rückenschmerzen haben, dann irgendwie sich dann dahin schleppen und völlig überrascht sind, dass das alles ja sehr, sehr, sehr reell ist, sag ich mal.
Ja.
Ja. Und klar, dann ja. Für mich, als ich Feldenkrais kennengelernt habe, also als ich es dann physisch kennengelernt habe, ich hatte alle Bücher schon gelesen und ich war sowas von unkörperlich damals, dass ich 1000 Vorbehalte hatte, auf gar keinen Fall so einen Kurs zu machen.
Und warum hast du denn alle Bücher gelesen? Man kann ja auch nach 10 Seiten aufhören und sich sagen, hier geht es um Körper.
Ja, es geht eben nicht um Körper, sondern es geht darum, wie stehen wir in der Welt und wie nutzen wir das Potenzial, was wir von Geburt auf mitgegeben haben. Also der Schlagsatz ist der, den hat nicht nur Feldenkrais gesagt, wieso benutzen wir nur 5% unserer Hirnmasse und unserer Verkabelungsmöglichkeiten, wenn wir doch so viel mehr hätten.
Das ist der Spruch, den irgendwie dann Scientology ausgeschlachtet hat, oder?
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja.
Damit kann man natürlich schlachten.
Ja, ja, kann man viel mit anstellen. Ja, ich glaube, daher ist der mal so in Misskredit geraten. Ja. Sind wir irgendwie weggekommen. Also es ging in den Büchern nicht um Bewegung und du wolltest gerade sagen, dass du dir sicher warst, dass du so eine Sitzung, wie sagt man es denn richtig?
Ja, also damals waren es eben Kurse.
Kurse.
Es gab das
Wolltest Angebot du auf keinen Fall machen.
Kursen. Ich wollte die schon machen, ich war neugierig, aber ich habe mich gescheut, weil ich einfach so weit weg von meinem, also ich war sowas, was man Kopffüßler nennt. Ja, also zwischen Kopf und Füßen, die am Boden sind und meinen Händen. Ich habe immer mit meinen Händen gearbeitet, interessanterweise. Also ich bin Handwerker eigentlich ursprünglich, ja. war mir das trotzdem unendlich fern, mich in irgendeinen Rahmen zu geben, wo andere Menschen möglicherweise sehen, wie ich mich bewege. Und ich habe dann gedacht, ich müsste mich da vielleicht irgendwie outen, allein durch meine Erscheinung und hatte eine unheimliche Scheu. Aber die Bücher von Feldenkrais, die mir schon empfohlen wurden vorher, die habe ich gefressen, weil das für mich so plausibel war und es eben ja auch um Bewegung geht, aber eben auch um dieses hintergründige Denken, was sind denn die Grundlagen menschlicher Fähigkeiten? Und die Grundlagen menschlicher Fähigkeiten das ist Bewegung. Und ein Großteil unseres Gehirns ist nur damit beschäftigt, unsere Bewegungen zu koordinieren, Tag und Nacht. Ja. Und überhaupt auch der Begriff Verkörperung oder Embodiment, der vielleicht jetzt seit 10 Jahren irgendwie in Sprachgebrauch gekommen ist, ist dann wie so ein neuer Begriff. Aber wenn wir uns verdeutlichen, dass dieser belebte Körper, dieser Leib, der ist unersetzlich. Klar, wir können viel durch Ersatzteile austauschen mittlerweile. Das ist auch genial. Ja. Aber das ist unsere Behausung, das ist unser Werkzeug. Und wie gehen wir damit um? Die meisten Menschen kennen sich in ihrer Wohnung wesentlich besser aus und mit ihrem Auto als mit ihrem eigenen Organismus. Und das zu nehmen als Forschungsfeld oder als Lernfeld und zu sagen, was ist Leben? Was können wir erreichen, wenn wir einen Schritt rückwärts gehen oder 3 Schritte rückwärts und gucken, wie benutzen wir uns selber? Also im wortwörtlichen und dann vielleicht auch im übertragenen Sinne.
Also was ich, glaube ich, noch mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken möchte, ist, wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, ja, dass wir eben Bewegungsmuster erkennen, ja, uns Fragen stellen, wie können wir dieses oder jenes anders machen. Aber was mir, glaube ich, sehr wichtig erscheint, ist nochmal, dass das alles ja nicht, oder sagen wir vielleicht so zur Hälfte oder zum Teil nur auf so einer intellektuellen Ebene stattfindet. Also es ist ja in unserer Gesellschaft, glaube ich, viel eben so diese Idee, ja, man kann alles quasi ja durch Bücher oder so lernen. Ja, das heißt, ich lese etwas, ich lerne Fakten, ja, und darüber weiß ich dann, wie es anders geht. Aber hier ist ja ganz entscheidend eben das, was wir vorhin auch angesprochen hatten, dieses wirklich selber erleben und erfahren. Ja, also es hilft mir gar nicht so viel, wenn du mir jetzt einfach sagst, ja, oder sagen würdest, ja, schau mal, du verwendest doch zum Beispiel deine Rippen überhaupt nicht. Wenn du die mitverwenden würdest, dann wäre alles viel schöner. Ja, das könntest du mir zwar sagen, aber es würde mir wahrscheinlich überhaupt nichts helfen.
Absolut,
ja. Ja. Das heißt also, diese Komponente, dass du es sozusagen ja zeigst oder dass ich selber, dass mein Nervensystem das eben erfährt und durch dieses Erfahren erkenne ich dann eigentlich erst die Alternativen. Das erscheint mir an der Stelle nochmal wichtig, glaube ich, hervorzuheben, dass das eben nicht so sehr auf einer intellektuellen Ebene vielleicht passiert.
Also ich glaube, wichtig dabei ist zu sehen, dass eine Kultur sich entscheidet für bestimmte Formen der Wissensweitergabe. Und ich denke, dass wir in unserer Kultur sehr stark geprägt sind von dieser naturwissenschaftlichen Herangehensweise oder ich sag mal, vielleicht mehr universitären Herangehensweise der Wissensvermittlung, also zumindest in dem, wie Bildung vermittelt wird, also im überwiegenden Fall. Und dann gibt es natürlich vielleicht die Ecken, ja, der sogenannten Selbsterfahrung. Das ist, was ja aber auch, also mittlerweile kann man sagen, ist das auch Mainstream, aber das war ja nicht immer so. Oder das war immer eher vielleicht ein bestimmter Bereich in der Gesellschaft. Und das ist auch das, was ich glaube, Feldenkrais ganz stark vorangetrieben hat, als Naturwissenschaftler zu erkennen, dass eben auch andererseits eben als Körpermensch, als Sportler, dass wir ganz viele Informationen ja an uns selber tragen und dass wir sie nicht abrufen, dass wir sie nicht lesen. Ja. Und dass wir einfach als lebende Systeme quasi, ja, also Sender und Empfänger von Informationen in einem sind, die ganze Zeit. Und das Lernen, eben das menschliche Lernen, und er hat es dann organisches Lernen genannt, im Gegensatz zu diesem Buchlernen oder Schullernen, also Frontallernen. Ja, ich bin der Lehrer und ich sage dir, was du zu lernen hast, und es gibt einen Lehrplan. Dem Lernen, und er hat da ganz viel sich abgeguckt, wirklich bei der Kindesentwicklung. Also wie lernen wir mit der Schwerkraft umzugehen? Durch Versuch und Irrtum, durch Spüren, durch Widerstand, durch Hinfallen und wieder aufstehen. Und daraus, durch dieses spielerische Umgehen, bilden sich die dann in diesem Kontext optimalsten Handlungsweisen heraus. Und das ist die Basis für unser Programm. Also das ist die Vernetzung, die Verkabelung sozusagen, ja, die dann wieder unsere Wahrnehmung bestimmt. Und wenn das so ist und im Leben nicht aufhört, und das beweist die Hirnforschung jetzt mehr und mehr und mehr, also wäre es ja eigentlich fatal oder idiotisch, diese Prozesse nicht zu nutzen.
Ich habe noch so einmal vor Augen so diese große Frage, einerseits ganz down to earth, auf der anderen geht es dann aber um Bewusstheit und irgendwie um offenbar mehr als die reine Körperlichkeit. Aber vielleicht vorher noch ergab sich mir gerade die Frage, wie kommt es denn eigentlich zu den Mustern, die eigentlich schlecht sind? Also das ist doch interessant, wenn man sich überlegt, da ist jetzt ein kleiner Mensch, ja, ein Kind, und das Kind lernt. Es möchte laufen und es soll laufen und dann lernt es laufen. Ist doch irgendwie auch auf einer gewissen Ebene verwunderlich, dass man es offensichtlich so lernen kann, dass es zwar irgendwie klappt, aber nicht so richtig zu einem passt und einem dann auf Dauer Ärger macht. Hast du eine Idee, wo das herkommt? Ist einfach qua freier Programmierung die Chance für nicht so optimale Programmierung halt gegeben und dann passiert es auch? Oder siehst du da historische, kulturelle Gründe, dass angenommen wird, so sei es schon ganz gut, aber es ist vielleicht historisch gewachsen, aber es ist gar nicht gut. Hast du da Ideen zu?
Ja, da habe ich ganz viele zu. Ich überlege gerade, welche Schublade ich aufziehe. Also ich glaube erstmal, wenn jede Handlung, die wir erlernen, einem Zweck dient, dann ist sie erstmal zweckdienlich und dann ist sie nicht verkehrt, sondern die ist dann in dem Kontext, in dem sie erlernt wird und wofür sie erlernt wird, ist sie genau goldrichtig. Aber sie ist vielleicht in einem anderen Kontext, dann zum Beispiel an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit eben nicht mehr richtig. Ja. Und da wird es dann, da fangen die Probleme an. Ich glaube nicht, dass es erstmal ursächlich so ist, dass wir falsch lernen. Wobei sich die Frage mir heute schon stellt, wenn ich gucke, wie wachsen Kinder heute auf im Vergleich zum Beispiel noch zu meiner Kindheit. Also ich bin noch draußen rumgetobt wie ein Weltmeister und habe im Wald gespielt und bin auf Bäume geklettert. Das sehe ich heute kaum noch. Das ist dann alles, wenn dann vielleicht noch im Turnverein oder so. Ne? Also das heißt, dass das Feld, wo Heranwachsende sich austesten können und spielerisch erfahren können, welche Möglichkeiten habe ich, dass das sehr reduziert ist im Vergleich zu anderen Zeiten. Aber das lasse ich jetzt einfach mal bewusst außen vor. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, die Frühphase der Entwicklung über viele Jahre ist dem Bewegungslernen quasi reserviert, also reserviert fürs Bewegungslernen. Und dann kommt aber, denke ich, in unserer Kultur sehr prägnant mit der Einschulung ein Moment, wo das seinen Stellenwert verliert. Also im Moment ändert sich viel, es gibt viel Suche nach Alternativen zu dem Klassischen. Aber ursprünglich war es so, und ich vermute bei euch auch noch so, ab der ersten Klasse hat man auf Stühlen gesessen und vorne war die Tafel und man hatte seinen fixen Abstand und musste still sitzen, durfte nicht mal kippeln. Und das ist eigentlich Vergewaltigung. Ja.
Und also pro Kippeln.
Hm?
Pro Kippeln.
Pro Kippeln und pro Abstellen. Also Feldenkrais schreibt an einer Stelle, wie kommt es, dass so viele Brillen haben? Hm. Ja, man will das nicht sehen. Und in dem Abstand. Ja, also klar, es gibt Kinder, die sich dafür interessieren und die freuen sich daran. Und das hängt dann auch wieder von der Umgebung ab und von den Lehrern. Aber was ich sagen will, ist, dass das Spielfeld Bewegung als Medium des Erlernens und Umlernens zu erfahren, und zwar nicht, weil es im Lehrbuch steht, sondern weil es Freude macht, das hört schlagartig auf. Und heute ja noch früher. Egal, aber davon wollte ich ja jetzt nicht sprechen. Obwohl das auch ein Riesenthema ist. Und dann passiert was, und das ist mir eigentlich erst seit kurzem klar, weil mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht hat. Die sagt, was machen wir denn, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns bewusst bewegen? Was machen Kinder, wenn sie sich bewegen? Und sie hat das abgeleitet, sie hat einen Umweg genommen, nämlich über die Roboterforschung. Ja, dass man versucht hat, einem Roboter das Krabbeln beizubringen, also spinnengleich. Mhm. Und daran gescheitert ist, das Programm zu schreiben, was koordiniert, dass dieses Gerät seine 8 Beine gut koordiniert. Weil die haben das hingekriegt, aber das hat dann ungefähr, ich weiß nicht, eine unendliche Zeit im ersten Anlauf gebraucht, bis dieses Tier einen Meter zurückgelegt hat. Mhm. Ja. Und dann hat man sich gefragt, da muss doch noch was anderes sein, um das zu beschleunigen. Weil ein Insekt hat so ein kleines Gehirn. Wie passt das da alles rein, was wir nicht mit dieser riesigen Rechnerleistung nicht vollbringen? Und hat dann sehr spannende Entdeckung gemacht, auf die ich jetzt erstmal gar nicht weiter eingehen will. Aber die hat dann daraus abgeleitet gesagt, wenn wir uns bewegen, schreiben wir permanent unser Programm neu, weil wir uns ständig neu vermessen müssen, wenn wir heranwachsen.
Ja.
Ja, also als kleiner Mensch hast du ein bestimmtes Körpergewicht, dein Kopf hat einen bestimmten Abstand zum Boden und deine Knochen haben eine bestimmte Länge und die Muskeln müssen diese Knochen adäquat bewegen. Und dann wachsen wir heran und wir hören aber auf, unser Programm neu zu schreiben, weil wir so vorgehen, wie wir es schon gelernt haben. Ja, wir können vom Stuhl aufstehen, wir können Fahrrad fahren, wir können auch gehen. Aber unsere Aufmerksamkeit ist nicht mehr dabei, das mit dieser Wachheit und spielerischen Neugierde zu tun, wie wir es vielleicht als Kind getan haben, wenn wir gute Bedingungen hatten, sondern wir gehen, weil wir gehen müssen. Ja, ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss auch wieder zurück, ich muss auch vielleicht ins Fitnessstudio und möglicherweise muss ich sogar noch in meine Yoga-Klasse. Und ich fühle mich auch gut danach. Aber dieses Grundlegende, dieses Programm Neuschreiben findet nicht mehr statt.
Ja, teilweise auch aus guten Gründen, weil wir nicht weiter wachsen. Ja.
Das ist dann richtig, genau. Aber da ist das Malheur meistens schon passiert. Mhm. Ja, weil wir uns dann eben Eigenarten angeeignet haben, die zweckdienlich sind, ja. Aber mehr auch nicht. Ja, und ich fordere oft, ich habe mal eine Zeit lang in der Heilpraktikerschule unterrichtet, das war dann ja heilerischer, fokussiert. Und ich habe die von Tag 1 an aufgefordert, wenn ihr diese Erfahrung macht in meinem Unterricht, dann bitte ich euch, draußen zu gucken, wie Menschen sich bewegen und eure Beobachtungen daran zu machen. Und wenn man anfängt, durch diese Brille zu schauen oder sich dieser Nebel lichtet oder man anfängt, sich daran zu interessieren, wie andere Menschen sich bewegen, dann entdeckt man, dass das häufig, aber dass das hoch ineffizient ist und kraftaufzehrend und eben krankmachend.
Ja, ja, meine Kletterassoziationskette rappelt schon wieder. immer so ein faszinierendes Moment, wenn Menschen mit sehr viel Kraft versuchen, sich zu erklären, wie jemand mit ganz eindeutig weniger Kraft etwas schafft, was sie nicht können, dann kommt natürlich genau sowas ins Spiel. Also die Kraft haben ist sicherlich trotzdem irgendwie Voraussetzung. Ohne Kraft Absolut. Kommen wir da nicht voran. Ja. Aber wie ich sie einsetze, entscheidet das Spiel. Ne?
Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Für mich an der Stelle ist eben entscheidend, dieses Fragen stellend, nicht zu sagen, ich sag dir, wie es richtig geht oder ich weiß die Lösung, sondern ein Feld zu schaffen, das ist dann wieder eine Feldenkreislektion beispielsweise, zu sagen, ich biete dir unendlich viele Wege an und aus diesen Wegen kannst du selber für den Moment herausfinden, was ist jetzt das Optimale. Und dann heißt es nicht, das eine ist falsch und das andere ist richtig und das Falsche schmeiße ich auf den Müll und das Richtige gilt, ab jetzt ist das richtig und das Alte ist falsch, sondern diese verschiedenen Pfade zu haben. Also zu sagen, ich habe unendlich viele Möglichkeiten eigentlich in jedem Moment, aber je mehr ich auf dem Plan habe, desto größere Wahlmöglichkeiten habe ich. Das ist nicht immer der schnellste Weg, weil ich mich dann vielleicht verheddere. Ja. Und es gibt dieses Zitat von Feldenkreis, wo er sagt, wenn ich nur eine Möglichkeit habe und die funktioniert nicht mehr, dann ist das Leben nicht gerade süß, weil ich kann nichts mehr tun. Ja, also dann komme ich eben nicht mehr vom Stuhl hoch. Dann muss ich da sitzen bleiben, bis mir jemand hilft. Oder ich lasse mich runterfallen vielleicht. Und wenn ich verschiedene Möglichkeiten habe, also zwei oder drei, und Möglichkeit eins funktioniert nicht mehr, dann vielleicht zwei oder drei. Wenn ich eine ersetze durch die andere, dann habe ich wieder nur eine.
Ja, also ja. Es geht eher so um so eine Idee von Repertoire.
Genau, um Vielfalt.
Ja, ich frage mich jetzt gerade, also das hört sich jetzt eigentlich so wahnsinnig klar und natürlich an, so wenn wir aufwachsen und eben lernen, ja, unseren Körper zu verwenden, ja, Bewegungen auszuführen, dann müsste es doch eigentlich vollkommen natürlich sein, auch wie du gerade meintest, in verschiedenen Situationen unterschiedliche Dinge zu tun. Das heißt, das muss uns doch dann eigentlich irgendwann verloren gehen, dass wir so, wie du es beschreibst, dass wir eigentlich irgendwann da sind, dass wir eben ja diese Bewegungsmuster haben und die eigentlich so starr sind, dass wir zum Beispiel eben ja immer auf der gleichen Art und Weise vom Stuhl aufstehen und in jeder Situation eigentlich versuchen, die gleichen Bewegungsmuster anzuwenden, auch wenn das vielleicht jetzt gerade eine Situation ist, in der sich das eigentlich nicht anbieten würde. Also wie siehst du das, wie kommt denn das, dass uns das anscheinend, ja, geht uns das verloren oder lernen wir das nie, weil wir eigentlich zu früh aufhören vielleicht mit dem Lernen, dass wir sagen, wenn wir eine Möglichkeit gefunden haben, dann ist es genug. Ja, also liegt es daran oder wie würdest du das sehen?
Auch da denke ich, es ist wieder beides. Also es geht zum Teil, lernen wir es nicht, weil wir eben, also wenn es zweckdienlich ist, reicht das aus. Mhm. Ja, ich muss nicht mehr als einen Weg kennen, vom Stuhl hochzukommen, wenn ich dann oder mich hinzusetzen oder weil es funktioniert und es funktioniert, dass ich mich zurechtfinde in meiner Umwelt und dass ich mein Geld verdienen kann und das reicht für viele. Mhm. bei weitem nicht für alle, aber so, das gibt es. Ja? Und dann ist der Fokus und das Ziel des Lebens oder der Inhalt des Lebens ist was anderes. Und dann ist das nebensächlich, das ist zweckdienlich. Mhm. Also ein früherer Arbeitskollege, der hat ganz klar gesagt, der Maschinenbauer, ne, mein Körper ist ein Organismus, der verschleißt. Und das ist auch so vorgesehen, das muss auch so sein, so nach dem Motto. Die Meinung habe ich nicht geteilt mit ihm, aber ich konnte ihm da auch irgendwie nicht beikommen. Mhm. Und so ist er dann auch, so ging es dann auch weiter. Und das andere ist, und das fange ich auch jetzt an, so nach und nach mehr und mehr zu verstehen, dass im Eigentlichen, also wenn man der Hirnforschung folgt, ist das Gehirn eigentlich gar nicht dazu ursprünglich gedacht, diese Denkleistungen zu vollbringen und Kapriolen, die wofür was, in erster Linie sind Überlebensorgan. Mhm. Das heißt, es ist so angelegt, dass es unser Überleben sichert. Deswegen haben wir auch Grundreflexe oder Autopiloten, kann man das sagen. Mhm. Also die wirksam werden, wenn nichts anderes, also wenn in dem Moment, wo die sofort einschalten, ohne dass wir denken müssen. Ja, und das ist Flucht, Angriff, Todstellen. Mhm. Und aufgrund dieser Auftragserteilung des Gehirns fliegt alles raus, was nicht zweck- und zieldienlich ist. Also das heißt, alles, was wir nicht benutzen, wird gelöscht. Mhm. Es wird immer aufgeräumt. Und für Bewegungen oder Muster, die nicht angeboten werden, die nicht ins Repertoire aufgenommen werden oder nie im Repertoire drin werden, die werden auch nie auftauchen, weil die sind überflüssig. Also auf der Effizienzebene, ja, des Durchrechnens, ja, wird alles das gelöscht, was nicht wieder auftaucht. Das ist hocheffektiv und macht auch Sinn eigentlich. Und das heißt, wenn für einen bestimmten Bewegungsablauf nur eine Handlungsmöglichkeit einstudiert wird und die ist zweck- und zieldienlich für lange Zeit, dann gibt es keine Alternative mehr, weil die alternativen Pfade, die sind nicht mehr im Programm. Mhm. Ja. Und jetzt kommt das Spannende, dass wenn man aber diese Pfade neu anlegt, durch Reize, durch Angebote von Bewegungen, nicht im Sinne du musst, sondern probier doch mal aus, dass sofort, und das ist auch nachgewiesen, anfangen andere Zellen miteinander zu feuern, mhm, die vielleicht noch nie miteinander gefeuert haben oder die schon ewig nicht mehr überhaupt gefeuert haben, und die bilden sofort neue Netzwerke, sofort. Also innerhalb von Minuten ist das nachweisbar mit bildgebenden Verfahren. Sie verschwinden nur dann wieder, wenn sie nicht beibehalten werden, also ja, wenn es keine Repetition gibt, keine Wiederholung. Und das ist dann die spannende Frage. Also wie kann es gelingen, das dann nicht als einfach zu sagen, ja, du musst das jetzt 300 Mal wiederholen und dann ist es drin, sondern das so anzubieten, dass es so schmackhaft ist, dass es wiederholt werden möchte. Mhm. Und dass es dann tatsächlich zu einer alternativen Bahnung geht und das dann auch wieder einprogrammiert wird als sinnvoll und eben überlebenswichtig, sage ich mal. Ja. Mhm. Ja, und ich finde das eine sehr spannende Sichtweise und mir hilft das enorm, das zu verstehen, warum Bewegungsmöglichkeiten oder dann auch weiterführend eben Verständnis für sich und für Umwelt eingeschränkt wird und sich dann aber auch ganz schnell wieder entfalten kann. Mhm.
Also Feldenkrais als Hack fürs Bewegungsrepertoire oder fürs Hirn.
Fürs Hirn ist ganz, ja.
Gefällt mir. Sind wir schon bereit für den Schritt von der einen Ebene zur Verknüpfung von Bewusstheit und Bewegung?
Ja, so darauf schicken wir uns das gerade befinden.
Ah ja. Sind wir noch im...
Ja, ja.
Okay. Ja. So, ich weiß nicht, inwieweit wir das... Haben wir natürlich auch schon vieles von angesprochen. Und wenn man sich jetzt so auf diesem
Tableau zwischen Bewegen, Lernen, Haltung, bewegt. Und das Buch, was wir hier vor uns liegen haben, auch noch Bewusstheit durch Bewegung heißt, dann, also mich andersrum formuliert, mich fasziniert diese Verknüpfung. An vielen Stellen kam jetzt, also eigentlich war Moshe Feldenkrais Physiker und Maschinenbau, hat er studiert?
Maschinenbau und Elektrotechnik.
Und Elektrotechnik, noch besser. Du hast da deine Geschichte mit. Eine Sache, die deinen Kunden einleuchtet, ist, wenn du es mechanistisch beschreibst. Und damit erschöpft es sich auf eine Weise auch. Und das ist auch irgendwie total erfrischend, finde ich. Also dann kommt nicht irgendwie das große Buhai, und dass man alles durch den Verbrämwolf dreht, damit es erst richtig klappt, sondern nee, also das finde ich total erfrischend jetzt auch im Gespräch. Dann wirkt vielleicht etwas wie ein Wunder, und damit kann ich auch leben. Und trotzdem ist dann ja irgendwie dieser Schritt, wir sind halt als Menschen nicht reine körperliche Wesen, offenkundig. Sondern haben eine Vorstellung von uns, ein Bewusstsein, vielleicht ein Bewusstsein für unseren Körper, aber auch nicht nur für ihn, sondern auch noch für was anderes. Weiß ich nicht, wie man das angehen kann, aber aus deiner Erfahrung vielleicht, wo sind da die Brücken, wo das reine Bewegungslernen andere Effekte zeitigt? Vielleicht einfach bei dir angefangen oder bei Dingen, die dir deine Kunden berichten?
Spannende Frage. Also erst einmal einen Schritt zurück, weil du hast ja gefragt, warum heißt es Methode? Mhm. Das hat sich dann damit jetzt beantwortet, weil die Methode ist das, was du eben auch mal umschrieben hast, was du so erfrischend und wohltuend findest. Also das ist so quasi das Containment, in dem das stattfindet. Ja. Und jetzt die Frage, die du jetzt gestellt hast, geht dann über das Containment in einer gewissen Weise hinaus. Also,
ja.
Ja, also was geschieht vielleicht mir oder anderen, wenn sie sich auf diesen Weg einlassen, auf diese sehr vielleicht mechanistische oder biomechanische Weise anfangen zu erkunden und dann entdecken, was mit ihnen geschieht, nämlich dass das Auswirkungen hat auf ihr Denken, Fühlen und Handeln, ohne dass das die Absicht gewesen wäre. Ja, weil ja, erstmal so.
Gibt es denn Menschen, die, also jetzt andersrum, kommen Menschen, die mit dieser Absicht kommen? Oder haben alle erstmal, die du jetzt so erlebt hast, das Interesse an körperlicher Veränderung, Verbesserung?
Also ich glaube, viele kommen mit so einer Mischung von, weil sie gehört haben oder vielleicht auch schon mal woanders erfahren haben. Ich hatte in meiner ganzen Zeit jetzt einmal einen Mensch, der ist nicht mehr gekommen, der hat gesagt, ich erkenne überhaupt nicht wieder, was ich in diesen Büchern gelesen habe, wenn ich bei dir so einen Kurs mache. Das geht immer nur um die gleichen schlichten Geschichten und mich interessiert was anderes. Ja, war so. Ja. Und also ich glaube, das verändert sich auch im Moment gerade, dass das da nochmal so ein Wandel stattfindet, wie betrachten wir die Tatsache, dass wir nicht nur einen Körper haben, sondern dass wir Körper sind. Und die sehr viele Anregungen kommen ja aus dem asiatischen Bereich. Also die asiatischen Kampfkünste haben einen sehr großen Einfluss in Europa genommen oder auch in den USA. Und dann gab es eben die die Pioniere, Feldenkrais ist ja jetzt nicht einzigartig, sondern es gab einen ganzen Strom von Menschen, die mehr oder weniger über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren versetzt angefangen haben, sich zu lösen von standardisierten Schulwissen oder Gymnastik. Interessanterweise häufig als Autodidakten im Selbstversuch, weil es keine Lösung gab für ihre Themen, für ihre Probleme. Ja, also um eine Berlinerin zu nennen, Elsa Gindler, die in den 20er Jahren hier begonnen hat, die war Gymnastiklehrerin, also schon Lehrerin, ja, und die hatte Tuberkulose und hatte aber ihre Familie und sie hatte nicht das Geld, auf die Inseln zu fahren oder ins Gebirge. Und dann hat sie sich angefangen, selber zu beobachten und ihre Bewegungen zu beobachten und hat dann angefangen, die kranke Lunge nicht mehr zu beatmen. Also sie hat nur noch mit der anderen weitergeatmet und hat gemerkt, das geht, das kann man machen. Also man kann eine Lunge einfach in Ruhe lassen. Und wenn man einmal anfängt, phänomenologisch so zu forschen, dann eröffnet sich wie ein neuer Kosmos, der eigentlich schon immer da war, weil das ist der Umgang mit uns selber. Mhm. Und das ist, denke ich, das, was du jetzt auch meinst, weil du sofort merkst, wenn du auf diese Weise dich vielleicht auch erstmal biomechanismisch auf deinen eigenen Kosmos einlässt, auf deinen eigenen Mikrokosmos, dann machst du Entdeckungen. Und dann kannst du entweder den Deckel wieder zumachen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Oder mir reicht's, wenn ich keine Rückenschmerzen mehr habe, der Rest interessiert mich nicht. Oder wenn du weiter guckst, entdeckst du ständig neue Vernetzungen von dem, wie du dich bewegst und wie du dich fühlst und wie du drauf bist am Tag und wie du in Kommunikation gehst mit anderen, weil es plötzlich spürbar wird, das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Das ist erstmal sehr diffus, aber es kann eben auch sehr, sehr konkret werden. Und da gibt es immer mehr Ströme im Moment. Also was für mich sehr interessiert im Moment ist die Traumaforschung, wo eben genau die gleichen Phänomene genommen werden, nämlich wie verändert sich die Körperspannung bei bestimmten Reizreaktionen und was zeigt sich da, was in einem Körper gespeichert ist als Eindrücke, die also als Ausdruck von Trauma, sage ich jetzt mal bewusst, die einen bestimmten Teil unserer Fähigkeiten wie abspalten. Das heißt, ein Mensch, der ein Trauma durchlebt hat, vielleicht sogar eins, an das er sich gar nicht mehr erinnert, ist in bestimmten Momenten seines Alltags plötzlich nicht mehr handlungsfähig, weil er seiner Funktion nicht mehr mächtig ist. Da passiert irgendwas mit ihm. Ja. Und das sind so die Schnittstellen, die immer offensichtlicher sich zeigen, dass wenn man da kleinschrittig mit anfängt, sich öffnet dafür, damit umzugehen, dass das dass es sofort Einfluss hat, also zunächst mal, wie ich mich selber empfinde und erlebe. Und also ich bin quasi dann der Mittelpunkt meines Wahrnehmungsfeldes und wenn ich mich selber anders erlebe, merke ich auch sofort, wie ich meine Umwelt, also einen Raum zum Beispiel anders wahrnehme. Also ganz schlicht, das hört sich jetzt so, ne? Also wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich hätte ein bisschen Schiss vor euch und wäre auch so ein bisschen introvertiert, warum auch immer, und ich würde permanent so ein bisschen nach unten gucken und so in meinen Bart reinmurmeln, dann ist mein Kosmos, also das, was ich sehe, ist hier dieser Schreibtisch, ich sehe noch die Lampe, ich sehe euch so ein bisschen verschwommen da und ist alles eigentlich sehr eng hier. Ja, und das ist aber auch meine Körperhaltung und meine Muskelspannung. Das ist alles biomechanisch, könnte man sagen. Ne? Und sobald ich aber merke, und dann kann man jetzt zwei Wege gehen, also entweder merke ich, ich brauche ja gar keine Angst vor euch zu haben oder ich spiele mich hier so frei und dann verändert sich meine Haltung und ich schaue euch an. Und ich bin aufgerichteter, mein Kopf ist oben, ich atme anders und ich nehme den Raum anders wahr. Und denke, ach, guck mal, da ist der Ofen und da oben habe ich ja noch gar nicht hingeguckt. Und dann fühle ich mich anders, dann spreche ich auch wieder anders. Aber umgekehrt könnte ich auch sagen, ich sitze hier und bin introvertiert und ich verliere gar nicht die Angst vor euch, aber da ich das weiß, weil ich das schon gelernt habe, sage ich, okay, ich setze mich einfach mal aufrechter hin und ich atme mal tiefer durch und gucke mal, was mit mir passiert. Und interessanterweise passiert auf einem anderen Weg das Gleiche. Weil dann sehe ich euch und ich sehe, ihr habt gar keine aggressiven Gesichter und ja, und ihr atmet genauso wie ich. Und dann verändert sich der Raum. Aber es ist permanent dieses Hin- und Herschwingen zwischen, wie ist meine Körperspannung und wie nehme ich dementsprechend die Umgebung wahr. Und entweder wirkt sich die Umgebung verändernd auf die Körperspannung aus oder ein bewusstes Modellieren mit der Körperspannung wirkt sich auf die Wahrnehmung meiner Umgebung aus. Und das kann man im engsten Sinne greifen. Ja, also für jemand, der zum Beispiel an seinem Arbeitsplatz auf seinem Schreibtisch sitzt und Stress hat und deswegen in eine bestimmte Körperhaltung reinfällt, die ihm bestimmt nicht hilfreich sind, den Rückenschmerz wegzumachen. Ja. Und entweder verändert sich die Umgebung, also der Stress fällt weg, weil der Auftrag zu Ende ist, oder man wechselt den Arbeitsplatz oder man hat einen neuen Schreibtischstuhl. Oder man merkt, ich kann auch in mir was verändern. Und das ist genauso hilfreich oder hilfreicher. Und dann bist du permanent in diesem Containment. Also wenn ich sage, ich nehme die Feldenkreismethode als Medium, das erfahrbar zu machen. Und ich bin aber auch immer sofort draußen.
Mhm. Also das bringt mich jetzt gerade... Also,
dann möchte ich noch was sagen. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die kam einmal die Woche aus dem Bundestag zu mir. Und das sind so Feedbacks, die ich aufschnappe, die müsste man mal alle aufschreiben. Die hat gesagt, wenn alle Menschen, die da Entscheidungsträger sind im Bundestag, wenn die vorher so eine Erfahrung gemacht hätten auf Heldenkreisstunde, dann würden in der Politik andere Entscheidungen getroffen.
Kann ich mir sofort vorstellen.
Und das ist dann von der Mikroebene in die Makroebene gedacht oder auf die Metaebene. Wie könnte sich eine Kultur verändern, wenn mehr und mehr Menschen solche Erfahrungsräume sich schaffen würden oder wenn solche Erfahrungsräume angeboten würden? Also es gibt seit Feldenkreis Lebenszeiten in Israel gab es die Debatte darüber, warum Feldenkreis nicht als Unterricht in der Schule anbieten, als eine Art Selbsterfahrung und Selbsterkundung. Mhm. Das gab es bisher immer mal wieder in Projekten, die auch evaluiert wurden, sehr positiv nebenbei, aber es hat nie, bis heute nicht Eingang gefunden in irgendeinem Schulsystem.
Also das gab es jetzt hauptsächlich innerhalb von Israel oder auch zum Beispiel hier in Deutschland?
Auch in Deutschland. Also ich habe einen Kollegen, der an einer privaten Reformschule gearbeitet hat und da so ein Projekt begleitet hat, was evaluiert wurde. Es ist sehr spannend zu lesen, was da passiert ist. Mit den Schülern als Einzelne, dann im sozialen Interagieren und dann auch die Auswirkungen im größeren Rahmen, auch Rückwirkungen aufs Elternhaus oder auf die Schüler-Lehrer-Kommunikation.
Das bringt mich jetzt gerade dazu, ich habe ja quasi nach der Schnittstelle gefragt. Du hast jetzt auch versucht, sozusagen diese Transferpunkte irgendwie zu zeigen. Aber desto länger du jetzt drüber gesprochen hast und ich drüber nachgedacht habe, erscheint es mir, als wäre die Suche nach der Schnittstelle so ein bisschen vergebene Liebesmühe, weil es kommt schon im Paket. Also wir kommen als Paket aus diesen Aspekten oder wie man es nennen möchte. Und eins davon ist irgendwie Körper haben, sein. Und wenn man an einem Aspekt was dreht, da es ein Paket aus verschiedenen Aspekten ist, ist eigentlich die Frage, und wo kommt es dann in den anderen Aspekt etwas vielleicht auch falsch gestellt?
Ja und nein. Also ich denke, ich stelle mich ja nicht auf den Marktplatz und verkünde, sondern ich glaube, also für mich selber, in meinem Selbstverständnis liegt es darin, also Feldenkreis hatte tatsächlich die Vision, dass er irgendwann noch Zeit seines Lebens einen Fernsehkanal hat, wo weltweit Menschen die Möglichkeit haben, das auszuprobieren, was er vorschlägt. Und ich denke mittlerweile, jeder Mensch, der zu mir kommt und der bleibt und der sich dafür interessiert, ist ein Samenkorn oder ein Verteiler einer bestimmten Haltung möglicherweise, die sich die wir zumindest nicht ausmerzen können. Ja, und so dass ich immer wieder so mein Wunsch ist, dass das, was als Impulsen gesetzt werden kann durch diese Art der Wahrnehmung mit sich selbst und was Lernen ist und wie man Umgebungen schafft, dass zum Beispiel, also ich habe viele Klienten, die im Erziehungswesen tätig sind, also dass das eben auch sich Ausdruck findet in der Pädagogik zum Beispiel oder im Umgang mit jungen Menschen oder im Arbeitsfeld, im Umgang mit Kollegen oder wenn jemand eben Arbeitgeber ist, im Umgang mit der Belegschaft, irgendwie Eingang findet, dann ist das wie das Wasser, was sich irgendwie durch den Stein fräst. Frisst.
Wie sagt man denn das? Den Stein hüllt.
Meandert. Ja, oder hüllt, genau. Also zu einem Verständnis, und da knüpfe ich jetzt das an, ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Gespräch, also in dem Interview jetzt schon hatten, oder ob du das im Vorfeld gesagt hast, also auf welches Weltverständnis einigen wir uns denn eigentlich? Also gibt es eine Wahrheit oder wie können wir kommunizieren, dass wir unsere individuellen Wahrheiten verstehbar machen und an der Stelle vielleicht auch merken, wir beschreiben zwar offensichtlich beide die gleiche Teekanne, aber für mich bedeutet die trotzdem was anderes als für dich. Mhm. Und wie kann das, also müssen wir darüber in den Krieg kommen, wenn wir plötzlich merken, wir haben doch ein anderes Verständnis davon. Oder von dem, was da drin ist. Mhm. Oder wie können wir uns darauf einigen, dass beides wahr ist oder beides Bestand haben kann. Ja? Und das ist dann, glaube ich, vielleicht der ganz große Kontext oder die Meta-Meta-Ebene.
Mhm. Ja, gut. Größer aufziehen kann man es wahrscheinlich nicht mehr.
Also ich mache das oft so in meinen Kursen. Ne? Dann zum Beispiel gebe ich eine Bewegung vor. Dann sage ich, also heb deinen Kopf und atme aus dabei. Und mach das 5-mal. Wie fühlt sich das an? Wie viel Kraft brauchst du? Wie schwer fühlt sich der Kopf an? Was bewegt sich noch mit? Also wenn man auf dem Boden liegt. Und dann kurze Pause, spüren, wie fühle ich mich danach? Ja, hat mich das angestrengt? Oder wie ist die Atmung, wenn ich nichts mehr tue? Und dann sage ich, und jetzt heb den Kopf 5-mal, während du einatmest. Mhm. Und stell dir wieder die Frage, wie schwer ist er? Was bewegt sich mit? Und dann kommt die zentrale Frage, ist dir diese Variante angenehmer oder plausibler? Oder erscheint sie dir sinnvoller als die andere? Und dann sind da vielleicht 10 Menschen und 5 sagen sofort, es geht mit der Ausatmung leichter. Und die anderen sagen, nein, es geht mit der Einatmung leichter. Und dann sage ich, ja, genau so entstehen Kriege. Ja, das ist jetzt sehr verkürzt. Aber ja, weil wenn jede Partei auf ihrem beharrt, dann gibt es kein richtig. Und wenn aber beide Möglichkeiten Bestand haben können, dann gibt es vielleicht einen Tag, wo es mit der Einatmung leichter ist und einen anderen mit der Ausatmung. Und das gilt eigentlich, und das kann man quasi transzendieren. Ja.
Ja.
Und allein die eine andere Beschreibung zu finden und zu sagen, mir in meiner Wahrnehmung, in diesem Moment ist es mit der Ausatmung leichter, das ist eine ganz andere Grundlage von Kommunikation, die auch in anderen Feldern häufig durchaus hilfreich sein könnte.
Naja.
Und das hat
der Kopf ist beim Ausatmen zu heben, wäre dann die geht der Gegenentwurf.
Genau, absolut, genau.
Ja. Ha.
Kurze.
Ja, alles klar. Wir drücken hier auf Pause.
Okay.
Und da sind wir wieder.
Ja, zurück aus der Pause, die, glaube ich, ganz gut war. Wir haben ja jetzt eigentlich schon eine sehr große Runde gedreht, so vom ganz konkreten, ja, der Beschreibung der Feldenkrais-Methode. Wie funktioniert das ganz konkret in so einer Stunde bei dir? Dann sind wir jetzt gerade zu den ganz, ganz großen Fragen eigentlich übergekommen. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, ist, du hattest ganz am Anfang und zwischendrin, glaube ich, auch schon mal so auch von deiner eigenen Erfahrung in der Schule berichtet, zum Beispiel im Sportunterricht. Das war bei mir ganz genauso. Ja, also ich war da immer wahnsinnig schlecht. Und ja, das ist ja, das Bild kennt ja jeder, die zwei Unsportlichen, die dann niemals aufgerufen werden und irgendwie auf der Bank sitzen bleiben. Und was mir da eigentlich sehr viel später erst klar geworden ist, also zur Schulzeit noch gar nicht, weil das da natürlich auch einfach wahnsinnig Stress und Angst beladen war. Mhm. Ja, aber hinterher, viele Jahre später, ist mir eigentlich klar geworden, dass für mich, was mir sozusagen fehlte im Sportunterricht, war die Erkenntnis, die eigentlich bei allen Beteiligten da sein müsste, dass das eben nicht nur eine körperliche, eine sportliche Seite hat, sondern auch ganz, ganz, ganz wichtig eine soziale Komponente. Und wenn ich so zurückblicke, war das für mich eigentlich immer ein Riesenproblem. Ja, ich habe wahrscheinlich die Bälle nicht deswegen gefangen, weil ich einfach zu blöd dafür bin, einen Ball zu fangen, sondern weil ich da schon so angstbeladen war, ja, dass diese ganze soziale Komponente halt einfach fehlte. Und das ist eben was, das wird da ja auch niemals diskutiert und vielleicht auch gar nicht so gesehen, sondern wer nicht fangen kann, der kann halt nicht fangen, der kriegt eine schlechte Note, das ist halt blöd, ja. Aber alles andere wird nicht diskutiert. Und bei unserer Runde jetzt hier, deswegen kommt mir das jetzt nochmal so, habe ich eigentlich den Eindruck, ja, da haben wir eben auch drüber geredet, dass es quasi untrennbar voneinander, oder untrennbar miteinander verbunden ist, immer dieses, das Körperliche auf der einen Seite, aber eben die Wahrnehmungsseite, das Ich-Bild auf der anderen Seite. Da würde mich interessieren, was du, wie du das so siehst. Hm.
Ich bringe mal an der Stelle einen Hirnforscher mit ins Spiel, der vielleicht vielen schon bekannt ist mittlerweile. Gerald Hüther ist einer der führenden deutschen Hirnforscher, der sehr früh als einer der ersten, ist nicht der einzige geblieben, sich stark gemacht hat, sein Wissen, also dieses Wissen über die Neurobiologie in die Pädagogik und auch in die Wirtschaft zu bringen, um das eben nicht in diesem kleinen Kreis von Auserwählten und Fachjournalen zu publizieren, sondern das sinnstiftend quasi einzubinden. Und der beschreibt eigentlich in unendlich vielen Vorträgen und Büchern immer das Gleiche, dass Lernen eben nur dann stattfinden kann, wenn Begeisterung im Spiel ist. Mhm. Und dass man es ansonsten eigentlich knicken kann. Das heißt, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass für viele Kinder 90% der Schulzeit verschenkte Zeit ist. Mhm. Und wenn man ein anderes Feld schaffen würde, dann würden vielleicht viele Kinder in einem Bruchteil der Zeit viel mehr lernen, als sie jetzt lernen, wenn das Setting stimmt. Mhm. Und das ist für nicht jedes Kind das Gleiche. Also das setzt sehr, sehr, sehr hohe Anforderungen an Lehrer oder Pädagogen. Aber es ist überhaupt nicht unmöglich, weil es für beide Seiten letztendlich viel spaßbringender wäre. Nur wir haben eine Gesetzgebung und ein Schulsystem, was das bisher noch nicht vorsieht. Also auch da gibt es Lücken, wo sich das ändert. Und es gibt Reformschulen und Gerald Hüther ist einer, der das ganz stark mit unterstützt und vorantreibt. Durch eine Stiftung, deren Namen ich jetzt nicht habe, durch Schulen, die er, wo er Pate steht. Mhm. Und eine Kollegin von ihm hat ihn mal gefragt, auf einem Vortrag, ob er Feldenkrais kennen würde. Und dann hat er gesagt, ja, ja, von dem habe ich ganz viel gelernt. Also nicht von ihm persönlich, sondern vom Lesen seiner Schriften, also von dieser Haltung und diesem Grundverständnis von Lernen. Ne? Also mir persönlich ging es gar nicht darum, diese Methode zu verbreiten, sondern diese Haltung zu verbreiten. Also ja, und ich du beschreibst deine Karriere als Sportschüler und ich habe ja auch angedeutet, dass meine auch nicht genau. Was aber nicht heißt, dass ich viele Phasen in meinem Leben hatte, wo ich selbst sehr große Freude hatte. Ja. Und dann ist sie verschwunden. So. Und ich habe dann angefangen als 30-Jähriger, also als ich meine Feldenkrais-Ausbildung anfing, mich für Aikido zu interessieren. Das ist dann eine andere japanische Kampfkunst. Und habe am Anfang gedacht, so, boah, so ein schwarzer Gürtel, vergiss es. So. Irgendwie kam mir vor, erstmal wie so ein Analphabet. Und mittlerweile unterrichte ich Aikido, ja, und das schon seit fast 10 Jahren, also in bestimmten Zusammenhängen, also zum Beispiel an der Schauspielschule. Und da geht es mir gar nicht darum, dass die jetzt alle Aikido lernen, sondern dass die, also für viele geht es erstmal darum, dass die ihre Angst verlieren.
Ja.
Ihre Angst, sich zu bewegen, ihre Angst, sich anzufassen, ihre Angst vor allen Dingen zu fallen vom Boden. Das ist unglaublich, wie das verbreitet ist.
Ja.
Und ich sehe mich eigentlich als den Coach, der die Bedingungen schafft, dass die das lernen. Und die einen lernen es an einem Tag und die anderen lernen es in 2 Monaten. Und die Erfahrung haben, ich kann das machen und ich brauche keine Angst zu haben. Und als nächsten Schritt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn das gelänge, als Haltung in andere Bereiche reinzubringen. Also auch diese Grundhaltung, Fehler sind erlaubt und Fehler sind hilfreich und wir lernen, eigentlich brauchen wir Fehler.
Ja,
dann ist schon ganz, ganz viel erreicht, meines Erachtens. Ja, ja, so als Kerngedanke dazu. Ich weiß jetzt nicht, ist deine Frage damit beantwortet? Ja, die ist
damit komplett beantwortet.
Also ich habe ich möchte jetzt zum Beispiel nicht der sein, der dann vom Bundestag gefragt wird, ob ich da Feldenkreiskurse gebe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe für eine sehr große Berliner Firma gearbeitet, ich wollte das machen, ich habe mich da reingekämpft über den Betriebsarzt und dann habe ich aber gemerkt, ich leide wie ein Hund, wenn ich da in diesem Firmenzusammenhang bin, also in dieser Atmosphäre dieser Firma, und war dann froh, dass ich wieder draußen war und habe gedacht, da sollen die Leute lieber zu mir kommen.
Ja. Warum? Was war da in dieser Atmosphäre, was dich so...
Also was ich nicht wusste, dass kurz vorher ein großer Stellenabbau stattgefunden hatte und dass die ganze Firmenstruktur sich verändert hatte, dass denen in der Leitung Verantwortung entzogen wurde. Das hat bestimmt viel beigetragen und ich habe aber sehr viel Misstrauen auch erlebt und dass die dann sehr große Hemmungen hatten, dann da nebeneinander auf dem Boden zu liegen aus verschiedenen Abteilungen. Und sich mit übergreifenden Fragen zu beschäftigen, ja, die sie teilweise auch dann sehr nachdenklich gemacht haben, ist mir aufgefallen. Ne?
Da war nichts Bequemes.
Ist nichts Bequemes, genau. Ich meine, das war am Anfang meiner Laufbahn als Feldenkrais-Lehrer. Vielleicht habe ich das Kind auch mit dem Bade ausgeschüttet, weil ich noch nicht in der Lage war, die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind, sondern so mit so einem sehr euphorischen, missionarischen
Kendo.
Genau. Okay. So eine Haltung da reinmarschiert bin. Aber ich denke, was hilfreich ist, ist eben auch eine Atmosphäre zu schaffen. Also nicht nur durch meine Haltung, sondern auch durch zum Beispiel Räume oder so, die eine gewisse Neutralität haben, wo man dann auch gerne hingeht, was Neues zu erleben oder zu erfahren. Mhm. Ja, und ich meine, eine Firma ist einfach belegt und in dem Fall, die hatten nicht mal einen Bewegungsraum, sondern das war dann im Konferenzraum, da wurden die Stühle und die Tische rausgetragen und ich weiß ja nicht, was ich da gefunden habe, aber ich glaube, es waren abgekaute Fingernägel. Also wo eigentlich anhand so eines kleinen Requisits einfach deutlich wird, wie hoch ist der entweder Pegel des Stresses oder der Langeweile, wenn man sowas vorfindet. Und ich habe dann gemerkt für mich, das ist nicht die Atmosphäre, in der ich arbeiten kann und möchte. Ja, ich glaube mit sehr, sehr auch der Ort, wo ich meine Kurse mittlerweile gebe und wo auch viele andere Kurse stattfinden, dass das in so einem urbanen Umfeld wie Berlin oder anderen Städten einfach so kleine Inseln oder Oasen sind, wo man sich dann mal für eine Stunde pro Woche oder vielleicht auch im Fitnessstudio wieder für andere, aber so kleine Inseln, wo man einfach in ein anderes Feld eintauchen kann, um dann wieder zurückzukehren. Und ich habe neulich, vielleicht ist das dann auch sowas wie ein ganz gutes Schluss von meinerseits, das kam mir plötzlich so in den Sinn und dann habe ich in meiner Stunde habe ich gesagt, wisst ihr, das, was ich hier mit euch mache, ist Vorbereitung. Und ich bereite euch vor für irgendwas anderes. Und die eigentliche Feldenkreisstunde, für die ihr eigentlich gekommen seid, die fängt an, wenn ihr hier rausgeht. Ja, um einfach klarzustellen, dass es nicht darum gehen kann, sich irgendwas abzuholen und dann sich gekauft zu haben, sondern dass es um ein Anwenden geht, also um ein Verwerten oder einbeziehen. Und dann bin ich wieder bei der Haltung.
Normalen Alltag.
Ja. Ja, klar. Wenn ich aus einer Feldenkreisstunde rausgehe, wie ich reingegangen bin, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Also wenn ich mich nicht irgendwie anders fühle oder anders gehe oder anders erlebe, oder dann ist nichts passiert. Das ist aber eigentlich so gut wie nie der Fall. Insofern bin ich guter Dinge. Okay.
Ja.
Das eignet sich tatsächlich ganz gut als Schlusswort.
Genau.
Wie man dich findet, werden wir vermerken.
Ja.
Also wer in Berlin weilt oder Umgebung und sich dafür interessiert, der wird dich finden.
Ja. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du da warst und ja, für deine sehr interessanten Ausführungen. Ja, ich hoffe, das war spannend und der eine oder andere hat vielleicht das erste Mal jetzt von der Feldenkreismethode gehört und will sich vielleicht so oder so damit beschäftigen. Ja, und für uns, denke ich, wird es demnächst auch weitergehen hier im Programm bei Don't Panic.
Bei Don't Panic.
Ja.
Von mir auch nochmal ganz vielen Dank.
Ja, ich Bernhard. Danke euch. Das hat mir... ging so locker, ne?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay. Gut.
Ja, dann hören wir uns bald wieder und bis dahin keine Panik.
Keine Panik.